So, einmal ganz kurz in eigener Sache vorweg. Ein ungewöhnliches Intro an dieser Stelle.
Stimmt, das machen wir nie.
Wir sprechen zu Beginn des Podcasts für so ungefähr 14 Minuten. Die genaue Minutenangabe findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Yes.
Darüber, warum wir jetzt entgegen unserer bisherigen Haltung wieder über ein WWE-Saudi-Event ganz normal reden.
Erstmalig.
Stimmt, wirklich das erste Mal.
Ja,
das haben wir in der Geschichte dieses Podcasts nie gemacht.
Ja.
Wir verhandeln das so ein bisschen miteinander, tauschen ein bisschen Gefühle und Haltungen dazu aus. Wenn ihr nur wegen Wrestling hier seid und euch das nicht geben wollt, voll okay, nachvollziehbar. Es gibt einfach ein Stück vor.
Ja.
In der Episodenbeschreibung findet ihr, wie lang ihr vorskippen müsst. Genau.
Irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten, ja.
Genau, und alle anderen, die sich das anhören wollen, hört euch das an und roastet uns dafür, beleidigt uns dann in den Kommentaren.
Oder nehmt uns als Rechtfertigung, jetzt auch dieses Event zu gucken.
Genau. Genau, dass wir euch auf die dunkle Seite gezogen haben.
Das ist smart.
Ich mache das Intro an jetzt.
Alles klar, mach mal rein.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey, Niklas.
Hey, Lukas, ne?
Es geht.
India Pale Ale von der Landgang Brauerei geht.
Landgang.
Landgang. Shoutout. Hamburger Brauerei. Steht amerikanischer Traum drauf.
Ja.
Abe Lincoln. Abe Lincoln. Als Logo, Mann. Weird, ja. Lass trinken, ich hab Durst.
Ja, ich habe auch gottlos Durst.
Durst. Ficker. Öffner, ich hatte gerade einen Handmann, der rote, der alte.
Ja. Der neue liegt wirklich maximal weit entfernt, am anderen Ende des Raumes von hier. Ich kann mich nicht dazu herablassen, mich zu erheben.
Brauchst du nicht.
So, ich habe ich guck gerade, Paulaner Spezi mitgebracht. Glaube ich, ein bayerisches Kulturgut.
Paulaner sagt mir was.
Ja, tatsächlich.
Das sind doch die, mit denen wir diesen Rechtsstreit haben, weil die unser Logo nachgemacht haben.
Ah, stimmt.
Ja. Heftig.
Ja, aber deswegen ist mir das Getränk vielleicht so sympathisch.
Stimmt. Naja. Ich habe Lukas heute mal einen Undisputed Error Krug gegeben mit 5 Eiswürfeln drin.
Das ist sehr gut,
ja.
Denn diese Spezie ist extrem lauwarm.
Oh, knister, knister, Knäuschen, Alter. Es rappelt in meinem Häuschen.
Ah, Mist, das wäre jetzt meine Gelegenheit gewesen, diesen Festhalte-Move, den du immer machst, mit Mikro in der einen Hand halten. Und Glas in der anderen auch zu probieren, aber meine Finger sind lang, aber nicht so gottlos lang wie deine. ja, womit ich jedem Polen-Klischee gerade den Wind aus den Segeln genommen habe.
So, oh cheers. Gott, cheers.
Das ist das erste Mal, dass wir beide mit Bierkrügen anstoßen.
Es könnte das erste Mal generell in der Historie des Podcasts sein, dass du aus einem Glas trinkst.
Nee. Wir haben eine Zeit lang mal immer noch Wasser dabei gestellt, wenn wir was getrunken haben. Bis wir irgendwann dazu übergegangen sind, festzustellen, dass wir das Wasser meistens so angerührt lassen und stattdessen ein weiteres Getränk aus dem Kühlschrank holen.
Ja, stimmt. Oh, so, okay. Hi, Leute.
Oh, ist das herrlich angenehm kalt.
Geil.
Stark.
Ja.
Eiswürfel sind eine tolle Idee gewesen.
Aber Spezien im Glas sieht richtig räudig aus. So eine braune Plörre.
Also ist auch ein bisschen falsch, ehrlich gesagt.
Matsch.
Gehört sich nicht. Ich finde auch Spezien aus der Dose sehr weird, aber egal, das geht schon.
Ja.
Ja.
Ja, lange her, dass wir die letzte Episode gemacht haben. Das war die Review von Money in the Bank, oder?
So 2 Wochen müsste das her sein.
Ja, haben wir letzte Woche keinen Podcast gemacht.
Das ist korrekt.
Weird.
Ja.
Sachen gibt's. Ja, jetzt sind wir wieder da. Haben ein bisschen was auf dem Tableau.
Ja.
Night of Champions steht an in 3 Tagen. Heute ist Mittwoch? Schwitzwoch, ne?
Ja.
Schwitzwoch mal wieder.
Ja.
Hey.
Ja.
Hey. Findest du, wir sollten mehr singen im Podcast? Manchmal so kurze, eingesungene Sachen?
Finde ich eine gute Idee.
Okay.
Finde aber nicht, dass wir das sollten. Beides kann ja gleichzeitig sein.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Aber du, also ich stelle dir das natürlich frei, das zu tun.
Ich mache schon genug nervigen Scheiß, deswegen Leute auch wirklich wahrscheinlich einfach zwischendurch ausschalten.
Das ist teilweise belegt, ja.
Also wenn ich über bestimmte Wrestler spreche manchmal, die bellen.
Ja.
Alter, der bellt jetzt wirklich einfach so auch, ne? Ganz normal so
in Promos und so. Und Seth Rollins bellt ja auch, wenn er über ihn spricht.
Stimmt,
also es ist ein bisschen so inzwischen, als würde das Bellen zu seinem Namen gehören.
Alter Schwede, ja.
Schon komisch.
Pulkar ist der genannte. ja, okay, lassen wir das mit dem Singen und gehen rein. Also machen wir jetzt eine klassische Preview. Wir haben eben überlegt kurz, Zu Night of Champions?
Weiß ich nicht, wie klassisch die wird. Also ich meine, es gibt ja generell einfach ein paar Themen, ne? So. Mhm. Ja, und eins von diesen Themen ist tatsächlich so, wie, also es hat mich zumindest jetzt so beschäftigt beim Duschen zuletzt. Beim Duschen denke ich manchmal über den Dreck auf der Welt nach.
Du siehst den Dreck auf deiner Haut analog zum Dreck der Welt.
Genau, während ich mich selbst reinige, überlege ich auch, ob ich irgendwie mit meinem Gewissen an irgendeiner Stelle ins Reine kommen muss.
Geil, ich dusche bei so nur noch mit Sand und Kies und so, das macht im Endeffekt sauberer als Wasser.
Ja, das macht dich ja prädestiniert dafür, über Saudi-Arabien zu sprechen.
Ja, absolut, das ist eines der reinsten Länder wahrscheinlich.
Was, ach so, sandreich hätte ich
nicht gedacht. Nicht moralisch gemeint.
Ja, okay. Nee, aber also, als ich so zuletzt Raw und SmackDown guckte und halt auf diese Card letztendlich schielte von Night of Champions. Das ist ja jetzt auch nicht Crown Jewel oder King of the Ring, der das PLE so, sondern das ist einfach Night of Champions.
Du musst echt, ne, schielen, wenn du gleichzeitig die Shows guckst und dann auf die Card schielst.
So. Ich meine ein gedankliches Schielen.
Ach so.
Ja.
Okay.
Also, ne, es ist einfach ein PLE, das es vorher schon gab, das jetzt einfach dahin gepflanzt wurde. Das ist nicht mehr so dieses Sonderlings-Event. Mhm. Ey Mann, und diese Card ist schon auch echt interessant.
Ja.
Und da stecken Sachen drin, die haben halt Relevanz. Und das war halt auch schon beim letzten Saudi-Event so. Das tat fast ein bisschen weh, das nicht geguckt zu haben. Mhm. Und da war ich für mich halt so an dem Punkt, wo ich mich fragte, wie sehr ist dieses selbst auferlegte Boykottieren jetzt einfach nur noch ein aus Prinzip weitermachen, während es mich eigentlich halt interessiert? So, also weißt du, wie sehr es nur noch, nervt es eigentlich nur noch? Während es ja eh nichts ändert. Und wieso wäre es vielleicht auch einfach cooler, das ganz normal zu behandeln, aber trotzdem darauf hinzuweisen, dass der Kontext weiterhin problematisch bleibt. So, also bin an dem Punkt, wo ich mir denke, ich mag mich gerade um dieses Event nicht mehr berauben, weil ich die Card interessant finde.
Ich bin an dem Punkt, wo ich gerade denke, dass du eine moralische Hure bist, ein Fähnchen im Wind. Ehrlos, gottlos. Ja, lass ruhig gucken.
Von dir wusste man das ja schon länger.
Deswegen. Von mir ist das ja bekannt. Deswegen ist es unproblematisch. Endlich habe ich dich auf meine dunkle Seite gezogen. Nein, ja, was du sagst, habe ich letztes Jahr für mich schon überlegt und dann halt irgendwie selbst entschieden, so, dass ich das gucke. Mhm. Hab den Boykott quasi letztes Jahr für mich aufgegeben. So.
Ja.
Wir haben das, seit es den Schwitzkasten gibt, boykottiert.
Korrekt.
Ungefähr so lange gibt's auch plus minus diese Saudi-Events, meine ich.
Korrekt.
Ne, aus guten Gründen.
Ja. So. Wir haben dazu mal eine Folge gemacht, wo wir das in so, weiß nicht, 15, 20 Minuten mal dargelegt haben, warum.
Ja.
So.
Ja, exakt. Ja, stimmt, da habe ich noch von Ali, Shoutout Ali, so ein ein Freund aus Jordanien, tatsächlich, der über die der mir ein bisschen was über die Saudis erzählt hat, so, weil der lebt an der Grenze in Wadi Rum. Das ist eine jordanische Wüste, die auch noch an der Grenze zu Saudi-Arabien liegt. Der hat halt einfach nicht positiv, um das jetzt abzukürzen, nicht positiv über Saudi-Arabien geredet und die Leute, die er da kennt, so. Mhm. Und ja, genau, dann haben wir das für uns einfach so entschieden, dass wir sowohl Previews und Reviews lassen und das Event auch nicht gucken.
Ja.
Irgendwie. Und gleichzeitig schwingt da natürlich ja auch immer diese Geschichte mit so, hey, das Geld zum Beispiel, was man da kriegt, das Blutgeld,
ja,
so, ne, was WWE einnimmt über die Saudi-Events und sowas, das kriegen die ja trotzdem und wir gucken ja die anderen Shows. Das heißt,
ja,
man boykottiert es ja nicht richtig. Wenn man konsequent boykottieren würde, dann müsste man WWE boykottieren und nicht nur einzelne Events.
Richtig.
Eigentlich. Ja. Eigentlich.
Ja, ja.
Voll. So kann man ein Zeichen setzen, so wie wir es gemacht haben. Es war für mich auch immer so ein bisschen Statement nach außen auch, bewusst,
ja,
so.
Ja.
Ja, aber wie ich das immer gesagt habe, und wir haben da bestimmt in jedem dritten Q&A-Podcast in irgendeiner Form drüber geredet, weil immer so Fragen kommen, die in so eine Richtung gehen, wie man sich so zu Dingen verhält und so, Moral, bla bla. Da bin ich halt immer so, ich höre halt auf mein Gefühl, auf mein Bauchgefühl gerade, wie es sich das anfühlt, das oder das zu tun. So. Mhm. Ich esse zum Beispiel seit 2 Wochen wieder Rind, weil er mir jeden Tag ein fucking Steak rein, nicht so übertrieb, aber so, hab da wieder angefangen, hab das damals vor 6 Jahren aus Tierwohlgründen nicht gemacht.
Ja.
Keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade wieder mache. So, es fühlt sich aber irgendwie gerade richtig an, deswegen mache ich es gerade irgendwie wieder. Mhm. Hab aber dann natürlich an anderen Bereichen wieder vielleicht etwas, oder ich habe immer irgendwelche Sachen, wo ich irgendwas mache, was auch objektiv gesehen vielleicht der Welt gut tut. Ja. So, ne? Und ja, so fühlt sich das mit den Saudi-Events von WWE gerade an. Ich hole gerade ein bisschen weiter aus, sorry. Dass sich das jetzt gerade einigermaßen okay für mich anfühlt zu gucken.
Ja, und ich habe, also es fühlt sich ein bisschen schmutzig an. Ne, das, diesen Fähnchen im Wind und Moralhure-Vorwurf, den mache ich mir natürlich auch selber.
Der Vorwurf, ja, das war maximal ernst gemeint.
Nein, nein, ist schon okay, aber das fällt natürlich da so mit rein, ne? So eine, wann gibt man halt eine Haltung auf? Aber ich gebe halt eine Haltung gar nicht auf an der Stelle, so, für mich zumindest nicht. Ich bleib da weiterhin völlig kritisch drüber und es ist auch ein Thema, das mir schon, also WWE als oder TKO als Konzern durchaus madig macht, so, ne? Das ist ein Kritikpunkt, der geht halt nicht weg. Aber ein Teil, der für mich immer neben dem der moralischen Komponente eine Rolle gespielt hat, weswegen ich es richtig fand, auch als Podcast, als Wrestling-Podcast, als dieses hochtrabend wichtige journalistische Leitmedium, das wir sind. dieses Statement zu setzen.
Mit Bildungsauftrag.
Mit Bildungsauftrag, genau. Das war mir immer wichtig, weil als dieses Event begann, war es ja erstmal einfach nur basically ein Gaudi. Das war ja ein Gefallen an so fühlt es sich an, ne? Und so wurde es uns aber auch irgendwie vermarktet. Mit halt so sensationellen Matches, mit Allstars, mit basically einfach so ein bisschen Fanboy-Tum fürs saudische Königshaus oder wen auch immer da drumherum man da noch so findet.
Shawn Michaels hat da ein Comeback-Match gegeben, einfach in einem weirden Tag-Team-Match. Irre, ja.
Eben, also ganz, also für uns als Begleiter des aktuellen Wrestling-Geschehens völlig sinnlose, geistlose Matches, die wir auch nicht gebraucht haben, die ich auch immer noch nicht brauche.
Ja.
Und wenn das immer noch die Gestalt dieser Events wäre, dann würde ich da auch immer noch drauf scheißen, so mit voller Konsequenz. Aber jetzt, inzwischen, ist der Standort Saudi-Arabien, und meistens ist ja Riad, so fest in den WWE-Kalender integriert und da finden halt einfach relevante, wichtige Matches statt, wichtige Storylines kumulieren dort, dass ich das halt schon schade fände, wenn wir das ausblenden, nur um sozusagen diese Haltung weiterhin aufrechtzuerhalten. So, nun kann man sagen, haben sie es geschafft? Haben die Saudis und WWE das Sportswashing erfolgreich durchgezogen und mit diesen Gaudi-Events sozusagen?
Saudi-Gaudi,
guter Name fürs PLI eigentlich.
Total.
Einen schleichenden Prozess hin zur Normalisierung davon gemacht, dass da halt einfach PLIs stattfinden, so mit ganz normalen Matches wie überall auch. Ja, aber jetzt, wo ich das gesagt habe, habe ich auch gesagt, dass ich das schon sehe, dass das offensichtlich womöglich Teil dieses Plans war und ich gehe dem damit nicht auf den Leim. Ich behalte meine kritische Haltung dazu schon weiterhin bei, so. Aber stell da dann schon mein Interesse am Produkt einfach jetzt gerade einen Moment einfach höher, so, weil es ist ja jetzt nicht so, als würde ich mit meiner Haltung ansonsten irgendetwas ändern, ne? So. Ich deabonniere ja nicht in dem Monat oder so mein Network und hol's mir dann erst danach wieder oder irgendwie so etwas.
Ja.
Sondern, ja.
Stimmt. Ja, total. Ja, man verstehe ich. Also, wie gesagt, ich höre da bei mir immer so aufs Gefühl. Das Gefühl sagt mir jetzt, ja, guck ruhig. Wie gesagt, Card ist geil. Es gab auch schon irgendwie wichtige Titelwechsel in Saudi-Arabien und so. Die Cards waren auch schon die letzten ein, zwei Jahre irgendwie cool. So, diese Card, hast du am Anfang gesagt. Und da gehe ich mit, die ist schon auch richtig gut. So.
Ja.
Also es ist wirklich eine der besten Cards in diesem ersten Halbjahr WWE so.
Ja.
Von den Leuten auch, ist ja mal ein bisschen subjektiv, wer einen interessiert, wer einen nicht interessiert. Mich interessieren auf dieser Card sehr viele Leute.
Ja.
Also, ne, wenn wir von wichtigen Matches reden, wir haben hier John Cena gegen CM Punk. Das ist eine große, fette Nummer, über die wir jetzt gleich auch noch reden werden. So.
Ja.
Die ist so richtig heißer Scheiß bei. Ich bin super investiert in Jacob Fatu und Karrion Kross zum Beispiel. Und so, also, ja, das ist schon was. Da will ich mich dann auch nicht berauben, um dessen Spaß.
Und weißt du, was diese Card auch special macht? Das ist eine reine Singles-Match-Card. Es gibt einfach kein einziges Multi-Man- oder Multi-Woman-Match, kein Tag-Team da drauf. Es sind sechs Singles-Matches bisher.
Das ist wie Grand Slam Mexiko. Ach nee, das war anders. Ja. Geil, okay, ja. Spannend. Hatten wir lange nicht gehabt.
Ja.
Ja.
So.
Also, genau, ja.
Vielleicht so
wenn viel das jetzt zum in Moskau stattfinden würde oder in, keine Ahnung, Teheran, dann würde es vielleicht anders sein, irgendwie so.
Tel Aviv.
Dann könnte man halt echt, wie krass das wäre, wenn man jetzt in Tel Aviv so ein großes Event machen würde. Wow.
Ja, ist richtig.
Ja.
Spezi im Krug sieht immer noch echt scheiße aus.
Widerlich, wenn da wenigstens Schaumkrone drauf wäre.
Krass, für Leute, die den Teil vorher hier nicht gehört haben, ist das jetzt das erste Mal, dass sie erfahren, dass ich gerade Spezi aus einem Bierkrug trinke.
Ohne Scheiß. Sind die Eiswürfel schon weg, ja, ne?
Ja, komplett weggeschmolzen.
Wir können heute die Top 7 der womöglich hässlichsten Getränke in Gläsern machen.
Gute Top 7.
So diese Spezi-farbenartigen Dinge sind schon dabei, glaube ja, ich. Definitiv. So alles so braun-schwarz, ja. Richtung Fäkalien gehend, Kanalisation, Schweröl, Industrie. So, weißt du, das wird übel, glaube ich.
Schweröl.
Oder so Farben, die so in Körpern auch stattfinden, weißt du, Richtung Eiter, Urin, Sperma. Blut finde ich noch relativ ansprechend, rein optisch. Blut hat schon eine heiße Farbe zum Trinken. Fuck, ich sollte Vampir werden. Gibt es Vampire? Reden wir über Night of Stamp jetzt. Okay. Sag mal wirklich, glaubst du, es gibt Vampire?
Kann da keine Antwort geben.
Ich glaube, es gibt definitiv Leute, die Blut trinken und glauben, sie sind Vampire.
Ja.
Und das könnte sie aber zu Vampiren machen. Stimmt. Weil wer definiert, was ein Vampir ist? Also ja. Macht er jetzt nicht Hollywood.
Ja, ist richtig.
So, aber es ist schon elementar, dass sie irgendwie sich vom Blut ernähren. Fuck, kein Mensch ernährt sich vom Blut. Ist doch gar nicht verträglich, glaube ich. Letztens im Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass man, wenn man Nasenbluten hat, auf keinen Fall halt irgendwie den Kopf so in den Nacken machen muss. Das wusste ich auch vorher. Aber der Grund ist halt wirklich einfach, dass dann Blut halt in Rachen runterläuft aus der Nase und in den Magen auch gelangt. Und das ist nicht gut, dann wird einem schlecht und so.
Ja.
Trinkt kein Blut, Leute, ohne Scheiß. Wenn diese Episode und dieser Podcast vielleicht auch mal einen Auftrag hat, so, dann ist es auch mal wirklich klar zu sagen, trinkt kein Blut.
Ja.
Ja.
Voll gut. Schön, dass wir das mal gesagt haben.
Finde ich auch.
Muss man ja vielleicht in Zeiten, wo wieder viel gebladet wird, auch einfach kurz mal sagen.
Absolut.
So, wenn schon irgendwie mit der Rasierklinge über die Stirn fahren, dann vielleicht nicht das Gesicht mit der Zunge ablecken.
Also kommen wir jetzt von Blutgenuss zu Blutgeld.
Ja.
Saudi-Arabien, Night of Champions. Yay.
Yay. Wollen wir das jetzt in so einer ganz klassischen Preview-Struktur machen, wie immer? Oder wollen wir die großen Themen als große Themen behandeln, abseits auch davon?
Ich glaube, die Card von Night of Champions führt uns ja schon zu den Themen, über die wir jetzt auch in einem normalen Schwitzschnack, sag ich mal, offen geredet hätten.
Ja, das ist nicht ganz.
Und dann gibt es noch so ein, zwei Themen, die mich noch interessieren, die ich heute auch noch besprechen will.
Okay.
Zum Beispiel über Gunther gegen Goldfick.
Ja.
Und so, da können wir auch noch drüber reden und müssen, glaube ich, auch.
Du hast jetzt zur Hälfte den Namen gesagt.
Ja, Hälfte geht immer.
Bin ich mir nicht ganz sicher.
Also ich habe sogar mal Goldbär gesagt irgendwann.
Das ist schwierig. Ich glaube, also jetzt, da du den zweimal gesagt hast, sind wir bei einem ganzen Pep-Talk wieder. Also ich würde schon die Strafe vollziehen wollen, ehrlich gesagt.
Du kannst nicht machen. Das ist wirklich nur bei dem vollständigen Namen. Mhm. Es belegt, dass wir ganz oft wirklich so kurz vorher abgegangen sind.
Okay.
Haribo Goldbär, was hast du?
Okay, ja, gut. Ich finde auch inzwischen den anderen Kosenamen, den wir sonst immer gewählt haben, auch der ist mir inzwischen recht unbequem.
Warum Voldemort? Ja. Passt dir Voldemort nicht mehr?
Nee.
Warum, hat er was Falsches getan? Das bisschen Einhornblut trinken, Alter, um wieder bei Blut zu sein.
Fantastisch. Großartig.
Was hat er für... So schließen sich Kreise, ne?
Da schließen sich auf jeden Fall Kreise.
Blutkreisläufer.
Okay. Nee, genau. So. Aber finde ich gut, lass
jetzt
uns einfach... Wirklich,
was hast du denn gegen Voldemort jetzt?
Ich habe eine Menge gegen J.K. Rowling.
Achso, wegen Rowling.
Ja, ja, ja.
Rowling!
J.K. Rowling!
Oh Gott, was ist denn los?
Ja. Nein, ich habe so...
Joanne freaking Rowlands.
Ja.
Beides nee, genau. Heels geworden.
Ja.
Heel-Turns hingelegt, oh.
Ja. So, und das, also, ne, klar benutzen wir den Namen irgendwie als Gag und despektierlich und so, aber andererseits tut's auch jeder andere irgendwie wacke Bösewicht. Nenn mich noch lieber Jafar.
Ich glaube, die Kaukraft von Jafar und Goldfick sind noch näher dran als die Kaukraft von oder die Zauberfähigkeit oder irgendwas, was Voldemort ausmacht,
ja.
Im Vergleich zu Goldfick.
Das stimmt.
Vielleicht sage ich jetzt auch einfach immer Goldfick.
Finde ich auch gut. Ja. Müssen unser Explicit E ja auch irgendwie verdienen.
Ja, stimmt, aber Marius Kind hört zu.
Wie ich gerade instinktiv zur Speziflasche gegriffen habe und nicht zu diesem Bierkrug, ne? Das ist immer noch falsch.
Wahnsinn, naja. Ja.
Nun gut, sieht doch echt weird aus. Egal. Okay, dann normale Preview-Struktur. Das bedeutet also, wir müssen wie üblich einen Bierdeckel werfen.
Ich habe hier einen, ja.
Sehr gut. Für diejenigen, die noch nicht so oft unsere Previews gehört haben, wir werfen jetzt einen Bierdeckel statt einer Münze, denn Geld ist der Feind. Und der Gewinner dieses Bierdeckelwurfs darf das erste Match aussuchen von der Card von Night of Champions, über das wir sprechen werden. Der Verlierer des Bierdeckelwurfs hingegen ist der Erste, der dazu einen Tipp abgeben muss.
Und ein bisschen Gelaber, nicht nur genau. Ein Tipp. Wie langweilig ja. Das wäre, wenn wir einfach tippen würden, krass.
Das wäre Podcast nach 5 Minuten vorbei.
Preview-Format für den Arsch,
komplett. Genau, so und so arbeiten wir uns dann durch die ganze Card. Und am Ende haben wir einen ziemlich guten Talk, glaube ich. Weil, also diese Card, ne? Ich bin sehr gespannt auf einige.
Ja, die ist erschreckend gut. Ist vielleicht für mich aus subjektiver Sicht, welche Leute und Charaktere mich interessieren, die beste Saudi-Card, die es je gab.
Locker.
So, das macht schon richtig Spaß. Im Vorfeld?
Ja, klar.
Genau. Schauen wir mal. Alright, ja, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich dachte jetzt irgendwie gar nicht so an Preview. Aber ich sehe die Karte jetzt auch.
Wirf jetzt den scheiß Bierdeckel. Was soll das denn?
Was willst du? Sag
noch keine schnell. Seiten. Die mit uns.
Mist. Okay, direkt verloren. Krass, wenn man Lukas beim Bierdeckelwurf unter Druck setzt, krepiert er.
Unter Druck treffe ich keine guten Entscheidungen.
Ist das so?
Das würde ich so pauschal nicht sagen.
Oh, diese Landgangflaschen haben so einen geilen Zahnkorken, Abrieb.
Ja. Ich bin generell ziemlich gut darin, Dinge unter Druck zu machen. Gerade
hätte
unter
ich jetzt auch gedacht, so bei dir. Ja.
Ja, schon.
Ja.
Eigentlich ja.
Allein wenn man so das tut, was du so tust in deinem Leben, privat, beruflich, muss man, glaube ich, oft unter Druck gut sein. Oh mein Gott, Landgang, ihr habt viel zu viel Schaum, ich halte das Glas schon schräg, ihr das Ficker.
Ist irre.
Meine Güte.
Ja,
cool. Aber ihr seid lecker.
Du trinkst halt einen Eimer Schaum jetzt.
Oh Gott.
Ein Eimer Schaum, bitte. So, du tu nicht gut. Gib mir das erste Match.
Oder ich muss ganz kurz das Etikett von dem Bier hier lesen.
Ja.
Per Indian Pale Ale. Als dieser Bierstil vor 40 Jahren in Kalifornien wiederbelebt wurde, erfüllte sich der amerikanische Traum. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr weiterzuleben.
Aber es ist nicht Indian Pale Ale, sondern es ist India Pale Ale, oder?
Oh ja, fuck, es ist India Pale
Ale. Genau, ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt kein Native American Ding.
Sondern nee, und selbst das wäre problematisch draufzuschreiben in der Form.
Ja, okay, cool. So, dann genau, du hast den Bierdeckelwurf gewonnen, das heißt, du darfst dir das erste Match aussuchen. Wir haben bisher 6 davon auf der Card.
Ja. Und wie du eben schon gesagt hast, tatsächlich einfach 6 Singles-Matches.
See.
Wir haben noch eine Friday Night Smackdown jetzt übermorgen.
Ja.
Heute ist Schwitzwoch, das heißt, es könnte noch was draufkommen. 7 Matches kann ich mir aber nicht vorstellen.
Nee.
Also
stand jetzt nicht, aber wer weiß. Aber ja.
Ja. Okay. Mmh. Oh, geil, Alter. Ich bin so gespannt, was du über die John Cena Promo nachher zu sagen hast. Ich gehe mal mit ein bisschen Schmackes rein. Ich gehe mal rein mit
Schmack.
Mit Schmack Sikoa und Jacob Fatu. Jacob Fatu ist United States Champ und verteidigt hier. Gegen sein Blut, um wieder das Blutthema aufzumachen.
Ja. Ja, Mann. Jacob Fatu hat Solo Sikoa quasi zum Titelmatch eingeladen.
Mhm.
So.
Ja. Ne?
Hatte die Faxen langsam dicke.
Ja.
Und hat gesagt, wenn dein Problem dieser Titel ist, dann versuch doch ihn mehr abzunehmen.
Ja.
So. Das hat er ungefähr genauso gesagt, auch so mit diesem Wortlaut.
Absolut. Genau. Er hat vielleicht noch hinten dran gehängt.
Jarami. War wie mein.
Wolfsburg moin.
Das ist die deutsche Variante von Jarami. Das war wie mein.
Ach du Scheiße, lass das mal irgendwie.
Stell dir mal, Jacob Fatu, so, deutsche Jacob Fatu, ist so einer von diesen Typen, von dieser Kieler Jungs-Doku.
Ja, ja.
Weißt du, wollen wir mal?
Ja, ja. Fuck. Aber ich sehe da jetzt auch
Herr Fugbaum, Herr Fatu.
Herr Fatu.
Seine Spinne. Ja, der kriegt, ne?
Ich sehe da auch so ein deutsches Weißbrot einfach, aber mit dieser Frisur oder
ja,
so.
Ja, ja.
Oh Gott. Wie falsch.
Ja, die ist schnell, ne?
Was?
Und die kriegt. Wenn die Hunger hat.
Ey Mann, es ist genial. Du bist hier, Shoutout, viel zu gut. Du machst doch gerade Musik und bringst ganz viel raus gerade.
Ja.
Kannst du das nicht etablieren in der deutschen Szene einfach mal?
Was ich meine?
Einfach mach doch mal die nächsten drei Songs, wo du das einfach unterbringst so und präg damit mal was. Mein Gott, du hast ja auch einen Auftrag.
Genau, ich versuche deutsche Lil Keek zu sein, der Ursprung vom Yaramin, zumindest der es populär gemacht hat. Okay, also.
Was wäre also, der kleine Keek hat das populär gemacht? Keek,
ja. Habe ich mal in einer anderen Folge schon Kontext erzählt.
Das ist ja ein Typ aus dem Sherwood Forest.
Dass ich das cool finde, dass Jacob Fatu so Bay Area Slang etabliert.
Ja, aber du hast den wirklichen Ursprungshelden dazu genannt. Du hast nur gesagt, schon, wo das so ungefähr herkommt, dass okay, es echt alt ist.
Okay, ja, nee, Lil Keek müsste das gewesen sein, wenn ich mich nicht völlig irre.
Krass.
Ja.
Heftig.
Kann aber auch jetzt falsch sein. Mein Namensgedächtnis ist wirklich furchtbar. Mhm. Aber egal.
Ist belegt hier.
Also es ist wirklich sehr mannigfaltig, unter anderem in diesem Podcast belegt.
Wie oft ich den Arsch gerettet habe mit Namen.
Ja, auf jeden Fall. Nun denn.
Wie oft du mir rechtlich schon den Arsch gerettet hast, weil ich irgendwelche Leute beleidigt habe.
Auch das ist richtig.
Und du dann Stopp gedrückt hast.
Ja.
Ihr wisst gar nicht, wie viele Klagen ich am Hals hätte.
Oder Paulana,
wir machen euch fertig, Alter. Sorry.
Ja. So.
Ja.
Also, wir fabulieren diese im Raum stehende Fehde zwischen Jacob Fatu und Solo Sikoa ja schon Ewigkeiten herbei.
Mhm.
So wie du einen Turn von Fatu an die Seite von Roman Reigns lange herbei fabuliert hast,
ja,
bevor Roman Reigns ein weiteres Mal verschwand.
Ja.
aber ja, Mann, wir haben natürlich jetzt eine ganz andere Ausgangssituation inzwischen. Ne? Also, als wir angefangen haben, darüber mal zu reden, da war noch nicht absehbar, dass Jacob Fatu einfach, also so over ist wie wenige andere überhaupt bei WWE.
Ja, in den Top 5, easy.
Ja, super, super beliebter, uniker, geiler Typ so. Der trotzdem das hinbekommt, ganz geil sein Lone Wolf-Ding weiter durchzuziehen. So. Also auch so dieser Moment, als Jimmy Uso ihm jetzt geholfen hat beim letzten Aufeinandertreffen mit Solo. Gab's ja keinen Handshake hinterher oder sonst was. Da gab's höchstens einen abfälligen Blick zu Jimmy, warum glaubst du das? Ohne dass Jacob das gesagt hätte, aber mir sagte sein Blick irgendwie schon sowas wie, ja, okay, danke, aber warum glaubst du eigentlich, ich hätte es nicht alleine geschafft?
Ja.
So? Und ich mag das sehr gerne. Ich mag Jacob Fatu sehr, das Publikum mag Jacob Fatu sehr. Und ihm hier jetzt bei Night of Champions mit diesen wirklich großen anderen Matches, die auf dieser Card sind, sein Career-defining Match zu geben, so, weil diese Abnabelung von Solo Sikoa ist das, was er braucht, um halt als eigenständiger Solo-Wrestler danach weiterzumachen, so. Bisher ist Jacob Fatu halt immer noch definiert von seiner Zeit in der New Bloodline, so.
Mhm.
Das finde ich schon geil. Das finde ich schon richtig krass und ich glaube, es wird ein geiles Match. Solo hat über Wochen und Monate einen fantastischen Job darin gemacht, für Jacob Fatu den Weg zu bereiten, so.
Mhm.
Richtig, und der ist selber natürlich viel jünger, ne, und als Jacob Fatu. Bei weitem noch nicht so super lang dabei auch.
Mhm.
Selbst eigentlich vor, weiß nicht, 2 Jahren so ein Up-and-Comer gewesen.
Ja.
Im Schatten von Roman Reigns und der Bloodline. Oder im Lichte vielmehr, im Schlaglicht.
Im Licht.
Dessen so. Ja, Mann, und jetzt baut er halt eine Rampe für einen Typen, der hands down größer werden wird, als Solo Sikoa jemals werden wird.
Mhm.
So. Und das ist einfach ein geiler Profi, dieser Solo Sikoa. So, das ist auch für ihn eine richtig, richtig krasse Geschichte. Ich glaube, das hat ihm mindestens bei mir, wenn nicht auch Backstage, super viel gebracht, wie er das hier geworkt hat, wie er das hier macht mit Jacob Fatu, der sehr langsam auch ans Mic-Work rangeführt wurde, nur so.
Und dann sehr laut war.
Ja, ja. Aber für mich eine richtig schöne, abseits vom Main-Event stattfindende Character-Storyline, die wirklich über Monate ich richtig genossen habe, für alle Beteiligten super finde, also gerade für diese beiden hier. Und ich habe voll Bock einfach, dass die sich jetzt ein emotionales Match geben, so.
Mhm.
Das wird geil. Aber Jacob mäht Solo weg.
Mhm.
Außer es kommen ungefähr alle Leute zurück, die zur New Bloodline gehört haben und attackieren Jacob Fatu. Das ist so die Restmöglichkeit, die es theoretisch noch gibt. Aber wenn die das machen, dann machen sie es für ein DQ. Und so, Jacob steht am Ende für mich als Sieger hier da. braucht er auch. Soll er haben.
Alright. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Jacob Fatu größer wird am Ende, als es Solo Sikoa werden kann. So, Solo Sikoa hat ein ganz anderes Standing, glaube ich, auch für die Company und Backstage und so gerade schon. Diese Sachen, die du gerade so gelobt hast und so dieses, ja, bei Sikoa, das hat schon Wert. Es hat keinen plakativen Wert, weil Sikoa ist jetzt nicht der Champion-Typ oder so. Fatu hat schon einen Titel, super beliebt beim Publikum und so. Aber das, was Solo Sikoa mitbringt, boah. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe Solo Sikoa mit seinem Potenzial über Jacob Fatu.
Das würde ich tatsächlich mitgehen.
So.
Aber ich glaube, Solo Sikoas Endgame sozusagen, was sein Level in der Card angeht, liegt für mich zumindest unterhalb dessen, was Jacob Fatu erreichen wird. Ich glaube, Solo Sikoa wird ein richtig wichtiger Worker so in der Upper Midcard, aber ich sehe den halt einfach nicht World Champ werden. Jacob Fatu hat so ein Fenster, in dem das passieren könnte.
Ah, sehe ich bei Fatu gerade auch nicht. World Champ sehe ich nicht. Aber ey, wer weiß so, ne?
Genau, also, wer weiß.
Die können beide halt in richtig krass überraschen so.
Ja.
Aber ich bin einfach ist so ein bisschen unfair auch, ne, weil Sikoa ist halt einfach viele Jahre länger dabei als Fatu. Der ist ja wirklich, Fatu ist 5 Minuten dabei gerade so, ne?
Ja.
Und ist halt spektakulär vor allem auch. Solo Sikoa ist nicht spektakulär.
Nein.
Solo Sikoa ist wahnsinnig gut. Ist einer wirklich meiner Lieblinge. Ich sehe den so gerne bei der Arbeit zu, weil der so wichtige, gute Sachen macht, so. Vor allem seit er sich auch von der OG Bloodline getrennt hat. Der hat schon echt viel guten Shit gemacht, so, und bringt wirklich Leute over.
Ja.
Und auch so ein Triple H oder so weiß genau sowas zu schätzen, sonst würde er diese verantwortungsvollen Rollen nicht bekommen, so, ne? Gegen Roman Reigns damals und so.
Ja.
Fatu ist gerade noch irgendwo in erster Linie für mich eine Sensation. Mhm. Der ist sehr schnell populär geworden. Der kann sehr viele gute Dinge im Ring, ist da auch viel spektakulärer und bemerkenswerter als Solo Sikoa, der auch gut im Ring ist, aber ich glaube, Fatu ist der bessere Wrestler irgendwo.
Ja.
So. Nicht nur, weil er spektakulär ist, sondern wirklich, ne, weil er In-Ring-Storytelling sehr, sehr gut und sehr, ja, nicht unbedingt besser als Sikoa, aber uniker als Sikoa verkauft. So.
Ja, der hat auch einfach ein größeres Arsenal dafür. Ne?
Arsenal, muss viel man besser. Ja sagen, so. Komplett als Heel schon ein absolutes Face-Move-Set gehabt, was gefährlich ist.
Ja.
Aber er kann das tragen so. Ja. Mit seinem High-Flying vor allem auch. Ja, genau. Also spannende Gegenüberstellung. Würde ich mich gerne jedes halbe Jahr neu drüber unterhalten mit
Voll,
dir.
Voll, definitiv. Also bei beiden kann es ja auch tatsächlich sein, dass das Ende dieser Fehde dann auch irgendwie das Ende der Fahnenstange ist und Leute das Interesse verlieren. Kann auch sein, ja, ne? Stimmt. Es kann wirklich sein, dass Jacob Fatu als Solo-Wrestler völlig uninteressant wird für die Leute. So, denkbar. Und mit dieser Fehde dann auch das Interesse langsam schwindet.
Unwahrscheinlich, aber denkbar, ja.
Genau, das ist denkbar. Solo Sikoa hat bewiesen, dass wir uns um ihn keine Sorgen machen müssen.
Ja.
Der hat seinen Charakter in der Zeit, in der jetzt im Main-Roster auftritt, so stark gewandelt zwischenzeitlich.
Ja.
Ist ja dann in der Comedy-Phase gewesen. So.
Absolut. Bringt auch immer wieder ein, zwischendurch.
Voll. Ohne, dass die jetzt so endgültig albern ist. So, aber er hat sich halt einfach auf eine coole Art zum Gespött gemacht und dem trotzdem einfach Charakter und Seele gegeben dabei.
Ja, immer schon noch, weißt du,
ohne, dass es einfach nur Klamauk war.
Ja.
So, dass es erzählerischen Wert hatte. Das ist schon, wie gesagt, eine richtig gute, beachtliche Entwicklung. Das hat Jacob Fatu alles nicht vorzuweisen, aber der hat halt den Rückenwind des Publikums und der trägt einen natürlich in gewisse Höhen. So.
Ja.
Und dann ist es eine Frage von, was traut man ihm halt zu? So, weil so einen wie Jacob Fatu hast du kein zweites Mal.
Den gibt's nicht.
Den kriegst du auch kein zweites Mal.
In der Form nicht. Mit der Legitness.
Ja.
Ja, total. Wir haben da ja auch in der Money in the Bank Review nochmal drüber geredet, wie der Troll Solo Sikoa in der Money in the Bank Ladder Match einfach geil war.
Ja, so, Mann.
Mit all dem Komödiantischen da drin dann auch und so. Muss man alles schaffen. Also Solo Sikoa, das vielleicht gerade noch. Bei Solo Sikoa finde ich super krass und bemerkenswert und lobenswert, wie er Gratwanderungen vollzieht. Wie er immer quasi seinen Job macht, aber nicht irgendwo runterfällt. Eben, wie du gerade sagst, ins zu alberne oder so, das passiert ihm nicht. Er wird nicht zu ernst und langweilig dadurch oder so. Der geht immer so gerade. Gratins. So. Und ja.
Du willst den Plural vom schmalen Grat, diesen Grat? Ja. Grat, ja, okay. Ja, mit T.
Ist Gratin.
Ja, Gratin, würde ich auch sagen. Ist ein französisches Lehnwort, wissen alle.
Ja, natürlich, klar. Ja. Genau. Okay, cool. Ja, finde ich auch geil, dass die jetzt ein Match haben. Das ist, wie du auch richtig gesagt hast, glaube ich, ein Career-Defining-Match. Einfach so von dem Charakter Jacob Fatu, wie er bei WWE lebt und atmet. Total wichtig, weil er danach ja alleine steht. Eigentlich schon davor jetzt, aber das ist nochmal so ein Abschluss für diese Trennung von der Faction hin zum Solo-Wrestler. Solo. Und das ist wichtig. Und genau diese Matches müssen diese Menschen, die da die Trennung machen, auch dann gewinnen. So, das wird passieren. Ich kann mir vorstellen, dass es danach noch ein Beatdown gibt, weil irgendwie Tama Tonga und Tangaloa zurückkommen. So. Sehe ich irgendwie, damit die Faction von Solo Sikoa auch wieder ein bisschen Fleisch an den Knochen hat.
Ja.
Genau, das sehe ich. Beatout danach, Fatu am Ende, hat den Titel aber noch, das Match gewonnen und Sikoa steht aber irgendwie oben auf. Das ist so ein, das ist ein Weg, kann man da rausgehen und dann kannst du das auch noch bis zum SummerSlam weitertragen.
Das denke ich auch, ja. Da, also das wird sicherlich nicht das Ende dieser Storyline sein. So, aber ja. Also das Ding ist halt wichtig. Das Ding ist wirklich wichtig. Ich bin überrascht davon, wie schnell diese Ansetzung letztendlich zustande gekommen ist und dass Jacob Fatu sie auch so mehr oder weniger als Einladung ausgesprochen hat.
Ja.
Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass er das aus freien Stücken macht, dass er im Driver's Seat ist bei der Nummer, dass er, weißt du, weil das emanzipiert ihn ja endgültig von, ich bin halt Beifang von Solo Sikoa, der Dinge für mich regelt. So, das hat Solo ja bis zuletzt auch immer behauptet. So, ne, ich habe dich groß gemacht und du bist jetzt Champ dank mir. Ich habe das alles ermöglicht und so.
Ja.
Und das stimmt halt bis zu einem ganz bestimmten Punkt tatsächlich, so, weil er ihn halt nur mal reingeholt hat qua Storyline.
Ja.
Aber ja, wie viel hat er gemacht? Wie viel hat er wirklich facilitated? Wissen wir nicht. Jacob Fatu hat da sicherlich eine andere Meinung zu. Und ich mag aber, dass wir bis zuletzt in dieser Schwebe sind, dass wir nicht wissen, ob genau diese Reaktion von Jacob Fatu jetzt halt auch einfach das Ergebnis des erfolgreichen Psychospielchens von Solo Sikoa ist.
Ja.
Dass er genau diese haben wollte und nicht wollte, dass er ihm das Match abzwingt, sondern dass Solo ihm das, dass Jacob ihm das aus freien Stücken gibt, damit er hinterher sagen kann, siehst du Jacob, du bist einfach nicht so klug, wie du denkst.
All gas, no brain.
Genau.
Ja.
Finde ich schön. Eine schöne Geschichte.
Wir wissen tatsächlich gar nicht, wie genial Sikoa ist, ne? Vielleicht gar nicht. Genau. Und vielleicht total krass.
Genau. So, ja. Richtig.
Spannend. Hier, JC Matterhorn.
Ja.
Besser, Matteo.
Ja.
Der kommt so mega hohl rüber bisher. Der guckt immer einfach nur so und hat immer so Fragezeichen in seinen Blicken, weil er Dinge nicht versteht. Und so. Wirklich so ein richtig stumpfer Enforcer. Da bin ich auch mal gespannt, was das noch so gibt, so, ne, perspektivisch so auf in einem Jahr oder so, was der so macht irgendwie, weil der kann ja schon auch mehr.
Ja, ja.
So, definitiv. Und der ist so richtig hohl gerade.
Ja, bin überrascht, wie früh er anfangen durfte zu reden.
Ja. Ich bin überrascht, wie früh er anfangen durfte zu wresteln. Der ist echt in keiner guten körperlichen Form.
Das ist richtig. Ja. Aber ja, mal gucken.
Alright, boah, mega lange über das Opening Match gesprochen. Mein Gott.
So ist das Leben manchmal.
Gib mir schnell was. Ich sag 5 Sätze und dann bin ich durch. Egal, was du mir gibst.
Wenn du nur 5
Sätze... gegen CM Punk.
Wenn du nur 5 Sätze reden willst, ja, dann... nee, das schaffst du nicht. Vor allem nicht, wenn es um Sami Zayn und Karrion Kross geht.
Warum 5 lobende Sätze zu Karrion Kross? Alles klar. War schon einer?
Das waren 2.
Fuck, Ausrufezeichen.
3.
Landgangbrauerei. Lecker.
Cool, cool. Du brauchst 5 Sätze, um überhaupt anzufangen, für dieses Match zu sprechen. Nee, aber gut, komm. Sami Zayn. Cross.
Ja. Der Held aller Araber. Hat halt jetzt immer sein Saudi-Arabien-Match. Seit irgendwie 1 oder 2 Jahren ist er da auf einmal der Arab vor dem Herrn so.
Er ist wirklich WWEs Go-To-Guy für die muslimische Welt, ne?
Ja, aber auch erst seit kurzem. Davor hat er diese Events gemieden.
Ich weiß.
Freiwillig gesagt, dass er nicht dahin will.
Ja.
Er hat syrische Wurzeln, was also zwischen Syrien und Saudi-Arabien gab es Spannungen. Es war schwierig. Man konnte auch von der Perspektive der Saudis tatsächlich Sami Zayn gar nicht so richtig gut bringen. Super komplexe Situation, wie alles im Nahen Osten oft sehr komplex ist.
Durchaus.
Und seit offenbar 1-2 Jahren ist das jetzt cool mit Sami Zayn. ja, den Syrer da dann quasi in arabisch Traditionskluft irgendwie auftreten zu lassen und so.
Bisschen arabisch sprechen zu lassen.
Ja. Genau.
Nun ja.
Wilde Sache mit Sami Zayn und ja, Saudi-Arabien. Genau, der hat jetzt Karrion Kross hat wirklich auf irrationale Art und Weise unfassbar viele Sympathien generiert vom Publikum aus.
Oh ja.
In den letzten Monaten und vor allen Wochen in Auseinandersetzung mit Sami Zayn. Die Leute lieben Karrion Kross einfach für das, was er tut. Und er tut seine Arbeit hauptsächlich Backstage. Mhm. 90% aller Karrion Kross-Auftritte finden Backstage statt, während er irgendwie Leute manipuliert. Verschiedenste Art. Zayn, AJ Styles, er hat New Day geturnt.
Ja.
super viel Interaktion Backstage. So super interessanter Charakter, weil er immer so mysteriös bleibt, auch in seinem Endgame. Man weiß ja gar nicht so richtig, was er will. Sami Zayn wirft ihm jetzt so ein bisschen vor, dass er halt da nur rumläuft und labert, aber selbst eigentlich gar nichts geschissen kriegt und andere Leute kritisiert, dass sie nichts geschissen kriegen. So. Und ja, jetzt gibt's halt irgendwie dann dieses Match, weil Sami Zayn halt die Schnauze voll hat von dem ganzen Kack und das jetzt bei dieser Raw, ne? Offiziell gemacht hat, genau. Mhm. Bei dieser Raw Gums kam es jetzt dazu, dass er Cross eine reingehauen hat.
Nachdem er selbst sein Qualifikationsmatch fürs King of the Ring Finale verloren hat gegen
genau,
Randy Orton. Da hat er dann gesagt, Karrion!
Ja. Das war bei SmackDown, genau. Gegen Orton verloren. Deswegen, also die ist schon irgendwie sinnig und geil, dass dieses Match stattfindet und ich mag Karrion Kross halt in jeder Hinsicht. Ich mag dieses Diffuse auch in seinem Charakter, das Psychotische. Ich mag seinen Valet, die leider nichts macht, außer einfach da zu stehen. Scarlett sollte tatsächlich mehr reden, finde ich.
Sie ist aber auch auf seinem T-Shirt abgebildet, was ich wiederum sehr gerne mag.
Gutes T-Shirt auch, so eine Tarotkartenartige Scarlett-Geschichte. Ja. Ja, und ich mag Karrion Kross im Ring halt sehr. Der weiß, der versteht sehr viel von seinem Fach.
Ist richtig.
Das Match wird geil. Die Fehde ist kurz angesetzt, aber durchaus lange aufgebaut. Und ich hab Bock drauf. Sami Zayn wird aber wahrscheinlich in Saudi-Arabien gewinnen, oder? Wobei, warte mal, ist gar nicht so leicht zu sagen, wer gewinnt. Cross macht sich unglaubwürdig, wenn er noch mehr verliert. Zayn macht sich noch unglaubwürdiger, wenn er mehr verliert. Ja, Sami Zayn muss gewinnen. Karrion Kross fällt weich. Man hat gerade an den Charakter Karrion Kross, glaube ich, keine großen Erwartungen, dass der irgendwie große Siege davon trägt. Mhm. Das ist gar nicht sein Ding, da ist der Fokus gar nicht drauf bei ihm. Er manipuliert weiter, man erfährt hoffentlich weiter was über Karrion Kross und seine Ziele. Sami Zayn gewinnt.
Ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast. Ich denke, also will jetzt gar nicht so viel wiederholen. Finde es auch fantastisch. Sami Zayn ist ein schöner Sympathieträger weiterhin und irgendwie das unwahrscheinlichste Ziel für Karrion Kross. So, aber ich mag, wie er ihn halt angeht und dass er sagt, so, ja genau, und damit, dass du halt immer den geraden Weg gehst und immer der Good Guy bist, scheiterst du halt einfach auch immer. So, guck dir all die anderen an.
Wird Karrion Kross Sami Zayn turnen auf eine gewisse Art?
Ja. Okay. Ich denke schon, dass Sami Zayn irgendetwas machen wird, das dazu führen wird, dass Karrion Kross sozusagen das Match verliert, aber mit einem Lächeln. Das ist so.
Low Blow, die QZ Kross.
Whatever it may be, irgendwas Gewalttätiges, also keine Ahnung, let's see. So, aber ich glaube, die Geschichte sozusagen ist hier nicht vorbei und das Ganze geht aus mit im Prinzip zwei Siegern, wenn du so willst, oder zwei Verlierern, je nachdem. So, zwei Sieger aus der Brille von Sami Zayn gewinnt das Match, Karrion Kross gewinnt sozusagen die Oberhand manipulativer Art. So, oder zwei Verlierer, Sami Zayn verliert ein bisschen von seiner Würde und Karrion Kross verliert das Match. Kannst du so oder so sehen, je nachdem. Aber irgendwie sowas, denke ich, wird hier sein, weil ich sehe Karrion Kross nicht gegen Sami Zayn ein Match gewinnen. So. Mhm. Nicht unmittelbar, nachdem Sami Zayn nach einem fantastischen Match King of the Ring Halbfinale gegen Randy fucking Orton verloren hat. So. Ja. Da kann Karrion Kross mit diesem Record, den er zuletzt hatte,
ja,
nicht von der Seite kommen und Sami Zayn besiegen. Das geht nicht. So, aber er kann ihn korrumpieren, er kann die Story weiter vorantreiben. Denn Sami Zayn ist halt so ein unwahrscheinlicher Charakter dafür, manipuliert zu werden, weil er halt, wir haben das in diesem Podcast schon wirklich immer wieder rauf und runter gebetet, halt einfach die moralische Instanz bei WWE ist. Und er ist das, insofern ist er das härteste Ziel, dass ich Karrion Kross rausnehmen kann. Und diese Lust, mit der er das verfolgt, die gefällt mir sehr gut. Und ich denke, das ist ein guter Moment für einen Teilerfolg, so.
Ey, guck mal, wo du das gerade sagst. Wen hat er sich denn noch geschnappt? Die zweite krasse positive Instanz, New Day, hat er sich damals gepackt.
Ja.
Ist ja auch richtig heftig. Wenn du die schwersten Nüsse zu knacken hast, dann nimmst du Sami Zayn und New Day. New Day hat er geschafft. So. Ja, wichtig. Aber es stimmt, ey, der Sieg von Karrion Kross liegt nicht in einem Sieg bei einem Match irgendwo in Riyadh. Der Sieg liegt darin, Sami Zayn zu korrumpieren. Da hast du vollkommen recht. So. Und das schafft er vielleicht, wenn er Sami Zayn dazu treibt, irgendwie über die Stränge zu schlagen. Und das kann tatsächlich einfach ein Gewaltexzess sein, dass er dass Sami Zayn jemanden hinrichtet, was in Saudi-Arabien, glaube ich, gängig ist. sorry.
Sorry, Arabien.
Ja, sorry. Also so, ne? Ich sehe so diese Szene in diesem Match, dass irgendwie Karrion Kross da einfach kniet, total niedergeschlagen und irgendwie so die Arme öffnet, so, ja, dann töte mich doch jetzt, richte mich doch hin, wieder hinten auf dem Marktplatz von Riyadh, so. Und dann rennt er halt mit einem Helluva-Kick an und exekutiert ihn.
Ja.
Und dann ist Sami Zayn auf einmal badass. Ja, geil, okay. Dark Zayn. Darth Vane.
Okay, let's see.
Cool. Ja. So, nächstes Match. Ich geb dir mal eins von den Final-Matches. Asuka gegen Jade Cargill.
Asuka ist zurück.
Einfach mal in so einem Halbfinale oder was auch immer zurückgekommen.
Ja.
Ja.
Ja, Asuka ist zurück.
Ja.
Asuka ist zurück und finisht jetzt neuerdings mit einer Hip-Attack. Die heißt The Empress Impact oder sowas?
Irgendwie sowas, ja.
Ja. Ist irgendwie komisch.
Was hatte sie davor für einen Finisher, außer die Submission?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, so lange ist es her.
Ist wirklich lange her, ne?
Ja.
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß auch nicht.
Shining Wizard? Nee.
Nee. Aber diese Hip-Attack war sonst nicht ihr Finisher.
Das war ein Signature von ihr.
Vielleicht hatte sie auch einfach keinen Non-Submission-Finisher.
Hat sie nur mit dem Chicken Wing Shit da?
Nee, das kann doch nicht sein.
Mit dem Asuka-Lock gewonnen, immer?
Oder? Doch, es kann schon sein. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich auch nicht.
Ich weiß es wirklich nicht. Und ich bin auch zu faul nachzuschlagen.
Ja.
Und, ja, das ist wieder so ein Moment, wo einfach offenbar wird, dass wir sicherlich keine astreinen Wrestling-Chronisten und Experten sind, sondern einfach nur Fans.
Wir sind Revolutionaries, Visionaries.
Das ist es, was wir sind.
Architects.
Naja, also jetzt
Arschattacken.
Ja. Keine Ahnung, wie lange Asuka weg war, so eine gefühlte Ewigkeit.
Ja.
Keine Ahnung, wie lange Asuka mittelmäßig relevant bis irrelevant war. Das ist Epochen her gefühlt.
Ja.
Trotzdem hat Asuka einen großen Platz in meinem Herzen.
Ja.
Ich weiß nur wirklich nicht, und auch dieser bisherige Run, den sie hier vollzieht, ob sie den jemals wieder ausfüllen kann, diesen Platz, den ich in meinem Herzen für sie reserviert habe. So, ich auch mit dieser Inkarnation von Asuka bin ich bisher relativ wenig warm geworden. So. Mhm. Ich mag ja schon ganz gerne, dass sie sehr selbstbewusst auftritt, ein bisschen wahnsinnig auch, dass sie den Kommentatoren auf den Sack geht. So. Das ist irgendwie cool, aber es ist auch bei weitem nicht meine Favorite Asuka, so, die hier wieder rausgekommen ist. Im Ring, ich sehe sie gerne, so, aber auch nicht mehr so gerne wie der einst mal. Das Geschäft hat sich ja weiterentwickelt, so, sie ist immer noch special, ne, aber sie ist halt einfach auch nicht mehr so krass besonders in dem, was sie tut, mit dieser Härte, dieser Art und so, wie sie das halt mal war, so. Also Asuka ist irgendwie normaler geworden für mich, witzigerweise. Also sie hat viel von ihrer Specialness verloren und kann das halt einfach auch natürlich nicht mit Mic Work aufwiegen.
Aber nobody is ready for Asuka.
Ja. Jade Cargill hingegen,
sagt er einfach.
Jade Cargill hingegen, inszeniert sich mit einem Selbstbewusstsein oder einer Selbstverständlichkeit und ihr in den Mund gelegten Worten, so als hätte sie irgendetwas vorzuweisen. Jade Cargill ist, also ich, Jade Cargill ist für mich wirklich ein Rätsel. Ist für mich wirklich, also Jade Cargill ist Jade Cargill fühlt sich gerade an wie die weibliche Roman Reigns. So sehr will sie mir den Rachen reingeschoben werden.
Also damals.
Ja, Big Dog Roman Reigns seinerzeit so. Nur halt nicht mit all dieser Vehemenz, wie das mit Big Dog Roman Reigns so war. Aber dennoch, ich fühle Jade Cargill gar nicht. Ich glaube Jade Cargill kein Wort von dem, was sie sagt. Ich habe das Gefühl, das ist keins dieser Worte, hätte sie jemals so gesagt, wenn sie selber hätte sagen sollen. Alle ihre, jede ihrer Bewegungen wirkt unnatürlich. Die Tatsache, dass Jessica Carr ihr Bein zur Seite schieben muss, damit der Pin vollständig ist, nach ihrem Finisher, gibt mir ganz, ganz unangenehme Vibes einfach so. Ich fühle das nicht. Ich fühle Jade Cargill nicht. Dabei hätte ich ihr all das Potenzial, wir haben es ja durchaus gehypt, dass sie zu WWE kam, habe ich ihr wirklich gerne zugeschrieben, weil ich finde, sie hat bei AEW sehr viel Potenzial gezeigt. So, weniger im Ring als vielmehr in allem drumherum, aber bei WWE bleibt sie vieles davon bisher schuldig. Für mich ist das ein ziemlich wackes Kackfinale. Sag ich dir, wie es ist. Ich denke aber, wir sehen die Krönung von Jade Cargill und dann, wie sie als, ja, weiß ich nicht, selbstgefälliger Heel irgendwie durchstolziert, weil sie als Face nicht zu tragen ist.
Queen Cargill.
Ja, Queen Cargill. Weil ich Asuka einfach gar nicht als Queen of the Ring sehe, was soll ihr das denn bringen? So, und Asuka zu schlagen ist schon echt was fürs Resume von Jade Cargill. Und sie ist kurz genug zurück, dass es nicht schlimm wäre. Aber es ist mir am Ende auch echt egal, weil ich beide im Ergebnis hier sehr uninteressant finde, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Das Turnier startete schon echt kacke. Also das erste Qualifying-Match war so scheiße besetzt. Es war wirklich, waren wirklich fast die vier schlimmsten Frauen, die man hätte picken können, so rein Match-Quality-mäßig.
Wer war das?
Weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, weil ich das versucht habe zu verdrängen, aber dieses Gefälle zwischen...
Stimmt, war Naomi drin, naja, Jax.
Ja. Dieses Gefälle zwischen dem männlichen Aufgebot und dem weiblichen, das ist schon heftig gewesen.
Okay.
Und deswegen stand das für mich unter keinem besonders coolen Stern. Ja, so ist es auch hier durch. Aber ich denke, Cargill gewinnt. Ende der Geschichte. Reicht jetzt.
Ja.
Jade Cargill, Miche, Nia Jax und Piper Niven. In dem Match ging gar nichts zusammen.
Krass.
Nichts. Da hat nichts gepasst.
Habe ich mich durchgeskippt. Ja, okay. Ja. Ich gehe mit viel mit. Bin im einigen davon noch drastischer, glaube ich.
wie du das so angefangen hast mit so einer Tonalität, als wolltest du sagen, ich gehe vieles davon mit, aber das meiste sehe ich auch eigentlich gar nicht so eng. um dann das Gegenteil zu sagen. Herrlich.
Ja. Also ich habe jetzt nach diesem Comeback von Asuka letzte Woche irgendwie gemerkt, dann doch, dass dieser Asuka Drive bei mir irgendwie komplett weg ist. So. Mhm. Ich fand es über NXT halt auch geil, aber alles nach dem Streak-Ende durch Charlotte bei Mania irgendwas ist nicht mehr interessant für mich gewesen. So. Sie ist eine dieser vielen WWE-Japanerinnen, die immer so ein bisschen weird sind und bunt sind und irgendwie rumschreien und trotzdem Mic-Time kriegen, obwohl sie nicht reden können, also Englisch. Und es ist einfach nichts für mich. Diese Charaktere sind nichts für mich. Die gibt mir nichts. Ich verstehe sie nicht. Also jetzt nicht nur linguistisch, sondern vor allem auch so vom, was will sie mir jetzt denn zeigen? So irgendwie.
Ja.
Diese Uniqueness ist gerade weg. Das habe ich noch am ehesten noch bei allen japanischen Wrestlerinnen, gerade bei Julia, weil sie mir noch eine neue, frische Aura gibt, die ich so nicht kenne. Io Sky fängt an, mich zu langweilen. Kairi Sane langweilt mich zu Tode. Das ist alles für mich unausgegorener Charaktershit. So. Ich weiß nicht, was das alles soll, irgendwie. Ja. Rein im Ring ist Asuka weiterhin cool, so ist jetzt auch irgendwie, hat schon einige Jahre ist ja auch über 40 mittlerweile, so wird auch irgendwann ein bisschen runterfahren, so macht sie auch, glaube ich, schon im Vergleich zu ihren NXT-Zeiten sowieso. Kann so eine Jade Cargill jetzt im Ring noch irgendwie wrestlerisch weiterbringen, glaube ich. Boah, soll ich jetzt auch noch von Jade Cargill anfangen? Ey, du hast schon alles gesagt, da warst du auch drastisch genug eigentlich. Ich würde vielleicht noch ergänzen zu Jade Cargill, dass sie halt für mich auch jetzt schon als Face einfach wirklich nicht tragbar ist, weil sie ja im Ring so unsympathische Heel-Sachen macht.
Ja.
Warum legt die sich denn dahin und macht Push-Ups und so? Und warum leckt sie denn irgendwie einer anderen Frau durchs Gesicht und so? Das sind so Heel-Taunts, die sie macht.
Ja, ja.
Die ist einfach nicht sympathisch, die ist einfach nicht cool so in dem, was sie tut und wird aber weiterhin als Face verkauft gerade. Keine Ahnung, was das soll.
Gleichzeitig, aber wird sie das? Also so richtig als Face verkauft habe ich jetzt auch.
Schon, wenn man so guckt, was sie für Gegnerinnen bekommt, das ist ja das auch immer ein Indikator. Mhm. Kriegt immer klare Heels so. Sie macht Saves oft für Faces gegen Heels. Hat immer, hat Naomi immer irgendwie angegangen, nachdem Naomi irgendwie, keine Ahnung, Bianca Belair angegriffen hat vor ein paar Wochen und so.
Ja.
Sie macht schon, sie ist schon ein Face noch, ja.
Ja, ja, das noch gehe ich auch mit auf jeden Fall.
Und für Saudi-Arabien-Publikum, da ist sie jetzt auch irgendwie eine Sensation, so glaube ich. Sieht halt krass aus. Aber ja, sie hat gar nichts. Sie bringt, gibt mir gar nichts. Ich glaube ihr auch gar nichts. So, ich glaube ihr kein Wort. Sie kann auch einfach nicht glaubwürdig transportieren, was ihr Charakter ist oder selbst was ihre Intentionen sind. So, sie wirkt zickig immer, wenn sie redet, hat so einen komischen, patzigen, arroganten Ton.
Mhm.
Also wirklich. Gibt mir nichts. Also wer gewinnt? Ja, Cargill gewinnt das hier auf jeden Fall. Asuka ist jetzt zurückgekommen und hat jetzt gerade noch auch gar nicht das Standing, um direkt irgendwie Queen of the Ring zu werden.
Ja.
Auch wenn ich so dieses Match Asuka gegen Io Sky irgendwo sehe, das ist irgendwo cool. Also rein wrestlerisch würde es mich tatsächlich auch interessieren. Und hat was Süßes, die hatten auch jetzt bei Raw eine Gegenüberstellung Backstage. Aber ich glaube, man will ihr Cargill einfach zu einer Sensationsqueen machen, weil sie krass aussieht irgendwie und schauen wir mal. SummerSlam ist das dann, ne?
Ja.
Genau, es gibt ein SummerSlam-Match.
Ja.
Ja, lass gucken.
Du, also ich kann mir schon immer noch vorstellen, das habe ich auch jetzt schon eine Weile gesagt, dass Jade Cargill nochmal funktionieren wird, aber nur als Heel.
Ja.
So. Als Heel sehe ich das, so die Schonfrist ist um. Wenn man sie jemals als Face erfolgreich machen will, dann muss man sie durch eine anständige Heel-Zeit schieben, weil als du hast alles gesagt, als Face funktioniert sie in dieser Form halt einfach nicht. Ja. Ihr Handeln passt da halt nicht zu ihr ganzes Auftreten. So.
Ja.
Jade Cargill ist so eine, der will man missgünstig gegenüber sein.
Schon, ne?
So, also von ihrer ganzen Haltung her halt auch so.
Ja.
Und das meine ich wirklich anerkennend, so, weil sie halt einfach all das mitbringt, um das man sie zu Recht beneiden darf. So.
Ja.
Und es geht so viel Potenzial damit flöten, das nicht auszukosten. Das hat AEW ja ein Stück weit gezeigt. So. Und das war wirklich mit angezogener Handbremse noch.
Weil sie nicht alles mitbringt, um irgendwie missgünstig zu sein. Ich glaube, man will nicht ihre Beine haben. Es ist super schwer, glaube ich, Hosen zu kaufen, wenn man Jade Cargill ist. Die hat so krasse, lange und heftig muskulöse Beine.
In welcher Welt lebst du, dass sie irgendeine Hose kaufen muss? Leute schneidern ihr die Dinger auf die Schenkel, Alter. Und fühlen sich dabei wie Picasso.
Bianca Belair macht das wahrscheinlich für sie.
Ja, genau.
Ja,
Picasso hat, glaube ich, keine Statuen oder so oder Kleidung gemacht, aber macht nichts. Ich meine einfach so, ne? Fühlt sich dann an wie ein Kunstwerk. So, okay, cool. Können wir über was anderes reden? Achso, ich bin derjenige, der dir das...
Ja, ich warte die ganze Zeit.
Rachen,
seit 10 Minuten war ich da,
in den Rachen drücken muss, ne?
Ja.
Ich schiebe dir in deinen Scheißrachen das andere Women's Match einfach. Nee, warte mal, da muss ich zu den anderen Sachen zuerst was sagen. Dann machen wir die King of the Ring-Runde direkt einmal komplett. Qualifiziert für das Finale ist ein Match, das von persönlicher Historie kaum durchtränkter sein könnte.
Crazy.
Randall Keith Orton gegen Koderich Traumtänzer Rotz. Randy Orton gegen Cody Rhodes, für die, die das sonst nicht verstehen.
Randolph, Alter, dieses Match habe ich wirklich so herbeigesehnt in einer richtig krassen Storyline, so, wo einer von den beiden Heel ist. Jetzt haben wir hier immer generell einfach super viele Face-Matches gerade in diesem King und Queen of the Ring Tournament. Ne, wir hatten jetzt Cody Rhodes gegen Jey Uso. So.
Genau, die Halbfinals waren Randy Orton gegen Sami Zayn und Cody Rhodes gegen
Jey Uso. Crazy,
vier Faces.
Überfaces. So.
Wirklich, mit die vier Top-Faces
standen
da gleichzeitig im Ring, als sie das untereinander ausmachen wollten, wer denn jetzt gegen wen im Finale wamsen
darf. Total seltsam.
Interessant aber.
Ja.
Ich finde, es passt gut in die Zeit tatsächlich. So, es ist schon schön.
Tja. Ja, genau. Jetzt haben wir das hier. Wir haben noch einen Freitag, um da noch irgendwie ein bisschen Sahne beizumischen. So, keine Ahnung. Fast irgendwie ein bisschen schade, aber das ist ein Turnier. Deswegen sehe ich das so ein bisschen isoliert und sehe nochmal irgendwie in ein, zwei Jahren oder so vielleicht einen dieser beiden Heal und dann in einer schönen Storyline verwebt mit den anderen. Verwoben, verwebt. Verlebt! So, genau, ja. Deswegen ist schon interessant, dass man das Match jetzt hier hat. Cody Rhodes hat Jey Uso besiegt und hat jetzt das nächste Face hier gegen sich stehen. Macht man hier Randy Orton noch zum King of the Ring? Das wäre irgendwie lustig, wenn der so eine Krone tragen würde. Aber es ist irgendwie auch albern. Ich finde Randy Orton mit einer Krone einfach direkt albern.
Zu Recht.
Passt irgendwie gar nicht so in seinem Ding. Cody Rhodes hingegen, idealer Kronenträger.
Stell dir vor, wir haben die Smackdown nach King of the Ring. Und das Licht in der Halle geht an, der Pyrorauch liegt noch in der Luft. Und im Ring sitzt auf einem güldenen Thron mit rotem Satin bezogen Randy Orton mit einer Robe,
oh Gott,
von einer Anaconda umschlängelt, mit einer Krone auf.
So ein Xerxes-artiger Typ,
ja.
Dann so.
Geil.
Ich sehe ihn auch so direkt in so einem ägyptischen Style, so, weißt du, hat so Lidschatten und so sitzt er so.
Ja,
stellt euch das mal gerade vor. Ich kann nur jetzt nicht gegen Randy Orton tippen, weil ich mir ihn optisch nicht vorstellen kann als Kronenträger. Diese Krone spielt aber tatsächlich immer eine Rolle. Ne? Die haben halt wirklich Kronen, die sie mit rumtragen.
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt bei diesem Mal noch so sein wird, weil im Endeffekt ist das Queen of the Ring und King of the Ring Turnier ja basically einfach ein Number One Contenders Tournament.
Ja.
Mit dem Zwischenergebnis dieses Titels.
So. Und interessant ist halt, dass das beim SummerSlam stattfindet und sowohl Randy Orton als auch Cody Rhodes bei SmackDown sind, soweit ich, oder?
Du müsstest recht haben.
Und das ist interessant, weil John Cena, der dann der Gegner wäre, hat schon gegen beide gewonnen. Er hatte die Matches gegen beide. Ich sehe noch mal eher Cody Rhodes gegen John Cena als Randy Orton gegen John Cena. Ich glaube, Cody Rhodes setzt sich hier durch und gewinnt. Ja.
Konstantin. Also hier bei Wikipedia steht übrigens, receives a match for their respective brands World Championship at SummerSlam.
Ja.
Das heißt, dass das theoretisch bei Randy Orton und Cody Rhodes, wenn beide bei SmackDown sind, womit du recht haben müsstest, eigentlich eben nicht John Cena wäre, ne? Oder ist John Cena
John Cena ist SmackDown-Champ, der hat ihn von Cody bekommen.
Ja, muss er ja. Ja, du hast
runter
recht.
Ist der
Das Witzige ist, ich assoziiere Cena halt immer noch so sehr mit dieser Netflix-Abschiedstour, mit der er angekündigt wurde, aber ist halt bei SmackDown eigentlich
Champ. Ja.
Es ist schon weird. Aber ja, genau. Nee, klar. Dann ist alles richtig, was du sagst. Ich bin im Ergebnis bei dir. Ich denke, Cody Rhodes wird das hier gewinnen.
Ja.
Erzählerisch finde ich das eigentlich total interessant, die beiden jetzt schon aufeinander stoßen zu lassen. An so einem Zeitpunkt, wo Randy Orton gerade auf dem facigsten Face-Run seiner Karriere ist. So.
Ja.
Wo er aber trotzdem, finde ich, es ganz gut schafft, seinen Charakter dabei nicht zu vergessen und auch allen Faces dann in dieser Dreierrunde, die da so im Halbfinale war, gegenüberzutreten und zu sagen, so, ey, also ne, wenn ich dich kalt machen muss oder dich kalt machen muss oder dich kalt machen muss, ja, mache ich das halt.
So. Ja.
Ne? Und deswegen mag ich das ganz gerne, dass er hier ausgerechnet gegen seinen Zögling letztendlich, Cody Rhodes, mit dem er eine gemeinsame Stable-Geschichte verbindet.
Wie heißt nochmal diese StarCraft-Alien-Art, diese kleinen, schnellen?
Zerg.
Zerg. Ich muss bei dem Wort Zögling immer an die Zergs denken.
Ja.
Komischerweise, ja.
Die Zerg haben extrem wenig mit Randy Orton oder Cody Rhodes zu tun. Beide für mich Protoss.
ja, klar. Stimmt.
Eindeutig.
Ja, total.
Wobei, bei Orton, aber Cody Rhodes eindeutig Protoss. egal.
Wenn Orton kleiner wäre, könnte er ein Zerg sein, gerade von diesem reptilienartigen Ding.
Das stimmt. Ja, ja eben, deswegen, das brachte mich auch gerade ins Dingsen. Aber andererseits.
Xerxes, habe ich am Anfang gesagt. Xerxes.
Ist Randy Orton halt, also, ist halt gar niemand, der sich dieser Schwarmlogik der Zerg unterwerfen
gar
würde.
Gar nicht.
Das deswegen, ja. Schwierig. Also, ja. Egal.
Sorry.
Wo. Dieser Podcast und besonders ich am anderen Ende der Leitung, als wäre das eine Leitung, weißt du, du sprichst in ein Mikrofon und ich in das andere. Doch, das ist wirklich
es
wie so ein Dosen.
Leitungen im Prinzip.
Es ist basically wie so ein Dosentelefon.
Genau, es geht zusammen mit diesem komischen Gerät, was ich nicht verstehe.
Ja. Nee, okay. Sollen Leute ruhig das Bild vor Augen haben, wir sitzen uns gegenüber und reden in so Dosentelefone.
Ja.
Also jedenfalls, dieser Podcast als Ort und ich insbesondere als Empfänger deiner Nachricht, bin doch der Letzte, der dir einen Strick aus einer beliebigen Popkulturreferenz drehen würde, die mehr als 10 Jahre zurückreicht.
Die wirklich mehr als 10 Jahre zurückreicht, so, ja.
Also
StarCraft 1 rede ich von hier. Ja.
Ich bitte dich.
Ja.
Welcher Ort, wenn nicht dieser, ist der richtige dafür?
Ist richtig. Ja.
Oh Gott. So.
Wenn du jetzt deinen Gedankenfaden wieder aufnimmst,
alter Schwede. Also Cody Rhodes und Randy Orton finde ich total schön, dass es hier so stattfindet, ausgerechnet unter diesen Vorzeichen, weil das, finde ich, der ideale Nährboden dafür ist, was gut zu den Zerg passt, weil die ja nur auf diesem Nährboden bauen konnten.
Oh, Nährboden, ja.
Um so ein bisschen Spannung da reinzubringen. Und ich meine Spannung tatsächlich zwischen den beiden, im Sinne von Spannungen, im Sinne von Misstrauen, im Sinne von, okay, sind wir doch nicht so cool miteinander und im Sinne von, am Ende gibt es zwar den Handshake, aber so ein Handshake mit Sternchen, wo man so das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas, ist da angeknackst worden in diesem Match. So.
Ja,
stimmt. Und das dann so als Vorboten zu haben für eine langsam gärende, schwelende, irgendwann dann wirklich durchbrechende Fehde der beiden, die bis dahin einfach von so einem aufkeimenden Misstrauen durchzogen ist. Das ist, was ich von diesem Match haben will. Und dafür finde ich so eine frühe Ansetzung und auch so eine beliebige, vom Himmel gefallene Ansetzung halt total geil, so weißt du? Weil es halt einfach so, es ist jetzt einfach passiert, dass sie gegeneinander antreten müssen und in diesem Moment des Aufeinandertreffens, wo sie nicht on the same page sein können, da zeigt sich tatsächlich, so ganz sportsmännisch ist es dann doch nicht immer.
Schön.
Da sind dann doch große Egos. So.
Ja.
Ich finde, das hat einiges erzählerisches Potenzial. Kann sein, dass ich völlig falsch liege und es wird super langweilig, respektvolles Face-Match. Aber wer weiß. Bis dahin verbleibe ich mit diesen Worten und dem Siegertipp Cody Rhodes.
Stark. Sehe ich, ja, wenn das kommt so, nehme ich. Nehme ich gerne. Macht man ja auch bei WWE, ne? Also diese Art von Storytelling, die macht man ja.
Dieses eigentlich schon.
Vorausschickende, man teasert Dinge an und so, ist super. Ist gut. Alright. Schön. King Cody, Alter!
Ja, stimmt.
King Cody, ey, mit seiner scheiß Krone läuft er da rum, der Ficker.
Ey, Cody Rhodes, ne? Ich finde es schon witzig, dass seit er diesen Repräsentantenstatus verloren hat sozusagen, also seit er den Titel an John Cena verloren hat und einfach ein niedergeschlagener Typ aus dem Pöbel ist, der nichts zu bieten hat.
Unnötig vernichtend. Ja.
So. Finde ich schon interessant, dass er seitdem halt einfach in diesem Cody Rhodes Jogginganzug rumläuft, anstatt in seinen feinen Zwirren, den er vorher immer getragen hat, als er noch der designierte Repräsentant des Hauses war.
Lass uns mal wirklich irgendwann ein Psychogramm zu Cody Rhodes erstellen.
Also es wirkt, also ich glaube, es könnte extrem interessant, ausufernd und vernichtend werden.
Lass uns mal so ein Psychogrammformat machen irgendwie. Jeden 8. Donnerstag machen wir einfach so eine Folge über irgendeinen Wrestler psychologisch analysiert.
Jeder 8. Donnerstag ist genau das richtige Maß an unnötig forcierter Regelmäßigkeit. Aber gleichzeitig auch extremer, unkalkulierter Beliebigkeit, das ich brauche.
Ist auch nötig, dass man sowas dann auch sagt, weil niemand erinnert ja genau, ob es jetzt der 8. ist oder der 9. oder der 11., genau. Weißt du?
Eben, so, weil es so weit auseinander ist.
Da kommt dann wieder ein Schwitzkasten-Psychogramm zu Karrion Kross. So.
Hier sind wir in unserer regelmäßigen Rubrik, die ihr immer vergesst.
Mensch, ist es wieder Zeit für ein Psychogramm. Ja.
Ihr ahnt es schon.
Ja. Schwitz-Psyche, Alter.
Ja.
Oh Gott. Akira Tozawa würde ich als 1 nehmen.
Stark.
Gucken wir mal, was da passiert.
Okay.
Rhea Ripley gegen Rodriguez. Das haben wir Street Fight.
Gibt es Straßen in Saudi-Arabien?
Auch in der arabischen Welt gibt es Straßen.
Ja, schon.
Das ist nicht nur alles reine Wüste.
Nein, 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 das ist mir schon klar, aber also die mir von den Medien erzählte Suggestion von Saudi-Arabien ist eine, in der alles, jede Straße von irgendwem gefegt wird, bevor das nächste Auto drüber fährt. Das ist so in meiner perfiden Vorstellung, das ist der sauberste Ort der Welt.
Ja.
So.
Und da sind wir bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eigentlich sauberer ist, wie Vögel das unter anderem auch machen, sich mit Sand und Steinen zu reinigen, als mit Wasser. Und,
ja.
Man hat da sehr viel Sand und Steine.
Genau, aber, und also, ne, von Menschen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen, so aus anderen Ländern eingekarrt, Gastarbeit und unter Todesopfern und sowas,
ja.
Das halt einfach sauber halten.
Ja.
So, das ist mein Bild. Und, das mag vielleicht nicht stimmen, weiß ich nicht genau.
Keine Ahnung.
Ich war noch nie dort.
Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so, Christen und Juden müssen da irgendwie Straßen fegen oder was?
Das ist denkbar. Ja, Gastarbeiter halt einfach, ne? Stadien bauen, Straßen fegen. So.
Ja.
Jedenfalls, also das Bild, das ich von Saudi-Arabien habe und das wirklich, so mein Bild von Riad ist halt einfach, alles glänzt und alles ist halt modern und alles ist sauber und so.
Ja.
Das ist doch kein Ort für einen Streetfight, Alter. Wo ist denn die dreckige Ecke, in der sich Raquel Rodriguez und Rhea Ripley schmutzig prügeln sollen? So,
ja.
Wo all das Zwielicht, woher die rostigen Einkaufswagen und die abmontierten Straßenschilder und Backbleche.
Die brennenden Mülltonnen.
Weißt du, was nimmt man denn in einem Streetfight in Riad? So.
Da liegen halt keine HIV-Positiv-AIDS-Spritzen rum.
Ja.
Ja.
Genau, also was nimmt man denn da? Da muss man ja, um irgendwelche Gegenstände nehmen zu können in einem Streetfight, muss man die ja erstmal abbauen, weil alles andere ist ja weggeräumt.
Ja, stimmt.
So, also keine Ahnung, ob da Mülleimer rumstehen. Ich habe das Gefühl, der Müll wird direkt einfach on the spot verbrannt, aber so, dass es keiner sieht und riecht.
Im Fegefeuer einfach zack, immer
genau, pff,
Müll
dann,
weg.
Und dann direkt mit Parfum drüber gesprüht.
Ja.
Keine Ahnung.
Krass.
Jedenfalls, also wie gesagt, in der mir erzählten Utopie Saudi-Arabiens hat einfach ein Streetfight keinen Platz.
Das nennt man Streetwashing.
Ja, let alone zwischen zwei Frauen, in diesem Fall, die ja auch hochschließende Kleidung dafür vermutlich tragen werden.
Ja.
So, keine Ahnung, ey. Also ich check, warum man zwischen den beiden Streetfight macht, weil das einzige Match ist, dass sich... Also ich finde es wirklich eine gute Ansetzung. So, okay, Last Woman Standing oder sowas wäre auch nice gewesen. Aber also ich check das schon, dass die beiden so ein Stipulation-Match brauchen.
Ja.
Aber ich finde das an diesem Ort hochgradig seltsam.
Stimmt. Es ist halt nicht einfach wie so ein, keine Ahnung, gab's nicht in Schottland, gab's so Seamus, macht doch immer so, dann gibt's so einen weirden Namen, Streetfight und so, ne?
Wo das halt Sinn macht. Bully Walk oder sowas? Hieß das nicht so? Sowas ähnliches.
Genau. So, ne? So Ecken, wo, so Dublin oder so, wo man halt echt Straßenkämpfe irgendwie historisch auch belegt hat.
Genau, also keine Ahnung. Vielleicht beschmeißen die sich am Ende auch mit Skorpionen, keine Ahnung.
Keiner weiß es.
Aber gut, jedenfalls gewinnt das Rhea Ripley.
Okay.
Raquel Rodriguez ist die zweituninteressanteste Wrestlerin, die mir einfällt.
Wie du jetzt einfach 98% darüber geredet hast, dass es seltsam ist, da einen Streetfight zu haben und einfach nichts zu dem.
Ich finde das absolut exakt genau so angemessen und das war so intendiert.
Ja, ist richtig. Ja. Ich werde auch nicht mehr dazu sagen. Ich gebe dir noch die Zusatzinfo, dass ich es lustig finde, dass die Namen sich aus quasi vier R's zusammensetzen.
Krass.
Rhea Ripley Raquel Rodriguez.
Ja.
Was ist los?
In Riad.
In Riad.
Ja, in Rowdy-Sarabien.
In einem Reed-Fight. Rowdy-Arabien im Riad. Oh Gott, Alter.
Rowdy-Sarabien. Entschuldigung.
Rowdy-Sarabien.
Ja. Oh. Ja, okay, nee, ist nicht. Je länger ich drüber nachdenke, desto weniger gut ist der.
Wer hast du gesagt, gewinnt?
Rhea.
Rhea Ripley.
Rhea Ripley, das ist richtig.
Ich sage auch, Rhea Ripley gewinnt. Ja, habt da sonst auch nichts zu.
Genau, Raquel hat nichts vorzuweisen, nicht mal der Ortsname findet in dem Namen statt.
Also stell dir mal vor,
die hat allen Grund, irgendwas zu gewinnen. Ne? Liv Morgan ist jetzt erstmal verletzt, so. Aber auch nicht gegen Rhea Ripley, Alter.
Ja, gute Besserung, Liv Morgan, das ist echt richtig schade.
Ja, ist richtig.
Ich kacke. Rodriguez, ey Mann, aber das Match kann gut werden, also die haben auch eine gute Historie miteinander. Ich finde, Rodriguez im Ring kann schon, wenn sie die richtige Gegnerin hat und die Chemie stimmt, ein gutes Match machen.
Voll, Also, ne, ja. Bei NXT zum Beispiel haben die sich gut gegeben.
Ja.
Finde ich auch. Raquel Rodriguez ist aber tatsächlich so jemand. Die braucht halt die richtigen Gegnerinnen dafür. Rhea Ripley ist das.
Ja.
So, Rhea Ripley ist aber auch im Ring Raquel Rodriguez um Meilen überlegen.
Ja.
So, sowohl vom Standing her als auch jetzt so mal nüchtern betrachtet.
Vom Skill,
was sie halt kann.
Ja.
Aber trotzdem, ja, das kann schon launig werden, auf jeden Fall. Und gerade dadurch, dass es ein Streetfight ist und sie möglicherweise mit irgendwelchen Mülltonnen werfen werden oder Skorpionen oder beides, ist da ja auch viel drin für halt so überdrehtes Rhea Ripley Character Game.
Ja.
So. Aber es ist eigentlich ein geistloses. Also das Ding ist, die haben ja eigentlich eine wirklich lang anhaltende Fehde miteinander, aber eigentlich ist es sehr geistlos, weil Rhea Ripley an so einem Platz in ihrer Karriere ist, wo sie wenig zu erzählen hat gerade.
Genau.
Naja, aber das haben wir auch an anderer Stelle schon mal problematisiert.
Total.
Gut.
Yo.
Kommen wir zum großen Finale dieses Podcasts.
Geil.
Zumindest was diese Card angeht. Und es lautet... Zum letzten Mal in Riyadh.
Zum letzten Mal in Riyadh, ja.
John Cena gegen Christoph Maria Punk.
Geil. Wild. Crazy. Punk kam einfach raus, ne? Ganz am Anfang. Das ging los, Punk kam raus.
Ja.
Nach Money in the Bank, ja. Oh, ja. Zwischen Money in the Bank und Night of Champions sind halt irgendwie 2 Tage. So, super nah beieinander im Kalender. Super gewagt. Eine Fehde zwischen John fucking Cena und CM fucking Punk in wenigen Wochen abzuhandeln. Also muss nicht zu Ende sein hiernach. Aber das ist schon eine sehr, sehr kurze Zeit.
Mhm.
Und die Konsequenz dessen ist, dass sie in dieser sehr, sehr kurzen Zeit sehr, sehr viel auf die Matte werfen.
So. Ja. Von 0 auf 100 Vollgas-Storyline.
Dieser letzte Freitag, so, ne, mit der John Cena-Promo, nachdem er CM Punk da durch den Tisch gefickt hat und dann da oben sitzt und halt so eine Pipebomb-ähnliche Promo vom Stapel lässt. Das hat mich schon in der Schnelligkeit, in der drastischen Art, wie es delivered wurde, was da inhaltlich gesagt wurde und so, schon umgehauen. So, das war bemerkenswert, was da alles zur Sprache kam. Ich bin ein bisschen überfordert mit dieser Fehde.
Geil.
Das überfordert mich total. Die machen diese Einspieler, diese Videos zeigen, gehen nochmal zurück auf vor 10 Jahren irgendwie, was da los war in Chicago, dass CM Punk da den Titel gegen Cena gewonnen hat und den Titel mitgenommen hat, dann die Company verlassen hat und so. Diese Pipebomb-Segmente wurden mehrmals gezeigt, also das Segment. Die sind halt super, super schnell mit allem, was sie haben, losgegangen und haben halt wirklich geschossen, so. Und ich sitze da dann als Zuschauer und denke mir so, wow, oh Gott, ich muss das ja auch alles emotional erstmal verarbeiten und so und irgendwie gucken. Und dann sagt John Cena auch noch so krasse Sachen und grüßt Claudio Castagnoli. So,
so, weißt du? Geil, ey.
So, das... oh, ja, also genau, hat mich massiv überfordert, tut's auch immer noch. Ich find's vielleicht sogar irgendwie problematisch, dass man das so schnell macht, weil da so viel Story drin ist und es mir gar nicht so richtig passt. Ich will das mehr ausgeschlachtet haben, alles noch irgendwie. Gleichzeitig denke ich mir, okay, aber ist auch irgendwie heftig, wenn man es so macht. Sie haben eins geschafft bei dieser ganzen Sache in dieser Kürze jetzt. Es gibt noch eine Smackdown jetzt, ne, übermorgen. Eine Smackdown kommt noch vor Night of Champions. CM Punk wurde die letzte Woche, Freitag, komplett zerstört. Verbal und körperlich von John Cena. Und er wurde gerade verbal so zerstört, dass ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann, wie CM Punk da kontern soll.
Yes.
John Cena, ich glaube, dass CM Punk noch nie so zerstört wurde verbal, wie von John Cena in dieser Nacht.
MJF wird auf jeden Fall die eine oder andere Träne vergossen haben.
Ich glaube auch. Denn das, was John Cena da auch inhaltlich vor allem gesagt hat, was willst du denn dagegen tun? So, es ist so, dass CM Punk irgendwo der Corporate Guy ist, der gerade so das Gute tut und so. Mann, ey, CM Punk tritt auf irgendwelchen offiziellen Repräsentanten WWE-Events im Anzug auf.
Hm.
Mittlerweile. So. John Cena hat so viele Wahrheiten gesagt. Sie haben das jetzt bei Raw nochmal in einem Videopackage gezeigt, mit so Yin und Yang Analogie haben sie das gezeigt, irgendwie, dass sich da sowas gedreht hat und so. John Cena ist in seiner fucking Promo auch noch darauf eingegangen letzte Woche, dass der Mood shiftet. Dass die Leute jetzt auf einmal nicht mehr nur gegen John Cena sind. Das heißt, der nimmt ganz bewusst in Kauf und forciert es sogar, dass das Publikum jetzt auch pro Cena wieder chantet. Mhm. Nachdem Cena ja auch irgendwo trotzdem davor die Wochen und Monate das Publikum vernichtet hat und beleidigt hat und so. Und
hat er auch jetzt noch gemacht, ne? Der ist noch rausgegangen mit einer Beleidigung des Publikums nach dieser Promo.
Klar, der nimmt die nicht für voll und so. Der beleidigt die weiterhin und so. Sagt aber jetzt trotzdem auch zu CM Punk, also er nutzt das Publikum jetzt wieder, um eigentlich CM Punk reinzuwürgen, dass CM Punk es nicht schafft, dass das Publikum nur bei ihm bleibt. So. Mhm. Das ist super interessant, super komplex und macht so viele Ebenen auf, dass ich, und da bin ich wieder da, überfordert bin. Aber es ist irgendwie geil. Es nimmt mich irgendwie mit. Es ist total einzigartig in der Intensität und Schnelligkeit. So. Ja, ich will gleich auch erstmal einen Punkt machen, dass du dazu mal irgendwas sagen kannst, weil ich mir auch ein Bier holen will.
Und mir da meine Spezi mitbringen möchtest.
Ja, sehr gerne. Eiswürfel brauchst du nicht mehr, ist dann kalt.
Nee, ja.
Es ist wirklich wild. Also das erstmal so meine ersten wirklich losen, wilden Gedanken dazu. Und jetzt erhebe ich mich aus meinem Sitzsack. Oh!
Hast viel gesagt. Viel sehr, sehr Interessantes. Ich mag das sehr gerne, wie du dieses eine Gefühl, das ich bisher nicht so richtig auf den Punkt bringen konnte, für mich gedanklich, einfach so auf den Punkt gebracht hast und ich mich sehr verstanden fühle, als du sagtest, du fühlst dich davon einfach überfordert. Ich finde es total geil. Ja. Ich finde es total geil. Also weil wir sind hier im Endeffekt dieser lustige, kleine, gemütliche Podcast, der in ziemlich genau etwas mehr als einem Monat sein 7-jähriges Bestehen feiern wird. So, ne? Yeah. Wir sind so was, wir reden halt echt lange und viel und auch tief und intensiv über diesen Quatsch. So, das ist gut dokumentiert in diesen über 300 Folgen, die wir gemacht haben in der Zeit. Mhm. Und das ist so eine Fehde. Das ist so eine Geschichte, das ist so eine Art der Erzählung, das sind Ereignisse, das sind halt Promos. Auf die war ich nicht vorbereitet.
Ich auch nicht. Ja. So. Ja.
Und wenn ich jetzt so dreist bin und uns so ein bisschen mal als Maßstab nehme für den halt gut informierten Fan, dann ist das halt einfach etwas Freshes, Neues, Spannendes, Intensives. Mit all den bekannten Mitteln, ehrlich gesagt. Mhm. Aber dennoch mit einer Intensität, mit einem Tempo und mit einer tatsächlich Lautstärke und auch einem Grad von Überforderung, der wirklich in dieser Form seinesgleichen sucht.
Ja.
Wir haben hier halt einfach zwei historische Karrieren, die aufeinandertreffen an einem Punkt, wo die Vorzeichen total eindeutig scheinen, aber in Windeseile komplett durcheinander geworfen wurden. Mhm. Dieser John Cena Run hat sich ja komplett verkehrt. Also der begann mit, wenn wir jetzt erstmal nur John Cena rausgreifen, der begann mit, John Cena kommt zurück und kündigt seine Abschiedstour an. Leute sind so, ja Mann, wir können alle Cena nochmal sehen, zu Cena wird ein emotional kalter Klotz. So, und Corporate Cena und will Wrestling zerstören, zu, hä? Das ist ja genau der losgelöste, freidrehende Mic-Work-Gott John Cena, den wir uns immer gewünscht haben, der in seiner Promo noch sagt, hey, ich hab geflucht, scheiß auf PG. So, der die vierte Wand bricht, der auch die Forbidden Door bricht, so, und einfach Claudio Castagnoli unter dem Namen grüßt, und Nick Namath und Matt Cardona, so. Und damit einfach mal durch mindestens drei verschiedene Promotions auch einfach durchgeht, ne?
So. Ja, ich glaube, Cardona hat gerade gar keine.
Aber wird halt dann doch, also, ne?
Indie
sind halt mit, genau, sind relativ klar assoziiert, so die Namen vom, aber es ist trotzdem so. Super interesting. Und das, was John Cena gerade macht auf diesem Run, das ist so unglaublich interessant und es ist so spannend, dass dieser
dieser Altstar, ne, im absoluten Herbst seiner Karriere auf seiner Abschiedstour tatsächlich nochmal daherkommt, um die Welt durcheinander zu würfeln und Maßstäbe zu setzen. So. Mhm. Dass der das im Ring nicht mehr macht, Maßstäbe setzen, das war klar. Mhm. So, aber wie er dieses Meta-Ebenen-Game und dieses im Wrestling über die Welt des Wrestlings durcheinander würfeln Spiel auf ein Level hebt und halt einfach zeigt, so guck mal, eine gute Promo, ein gutes Micwork und das Wissen um all die Historie von Dingen, die wir erzählt haben, das ist übrigens unser Alleinstellungsmerkmal hier bei WWE, in meiner ganzen Zeit hier und jetzt erst recht in dieser Zeit, die wir jetzt hier sind. Mhm. Ich checke das, ich, John Cena, so. Wir sind jetzt an diesem Punkt, wo wir diesen Katalog an Historie haben, wo wir den durchgehend referenzieren. Das ist gerade State of the Art im Wrestling. Wir haben das Internet. Du kannst alles immer nachgucken und dir jede Referenz auschecken. Mhm. Es lohnt sich also, diese Sachen zu referenzieren, weil Leute können nachgucken, können sich weiterbilden, können, weil, weißt du, wir pushen damit ja diesen Schatz an Erzählungen, den wir geschaffen haben, nochmal, weil der greifbar ist, anders als in einer reinen TV-Zeit, wo das halt einfach von Woche zu Woche vergessen sein konnte, was in der Vorwoche geschehen ist, weil es nirgendwo außer in selbstgemachten Best-of-DVDs dokumentiert war. Aber jetzt ist das ja für immer so. Ja. Und deswegen macht er das halt. Und es ist so unglaublich zeitgemäß, das zu tun und einfach zu sagen, CM Punk, du kannst mit deinen Mitte 40, Ende 40 hierher kommen und so tun, als wärst du der Good Guy und wärst the voice of the voiceless, aber du bist ein scheiß Millionär, Alter. So, wem willst du denn irgendwas erzählen? So, das ist doch dokumentiert hier. Willst du die Leute für dumm verkaufen und die glauben dir das auch noch? Ja. Genau deswegen will ich doch dieses komische Wrestling und da wird langsam Schuh draus. Will ich dieses Wrestling, was so Leute wie du halt irgendwie noch hochhalten, mit dem sie die Leute für dumm verkaufen und einfach kaputt machen. So, das ist eine andere Zeit. Laber doch nicht so. Und ich gehöre auch irgendwie zu dieser Zeit, aber es ist doch extra albern, dass ich derjenige bin, der euch das beibringen muss. Merkt ihr es eigentlich noch?
Ja.
So.
Ja.
Und das ist der eine Moment. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber mir kam es vor wie das erste Mal, wo John Cena dann auch symbolträchtig, als er die Rampe wieder hochgegangen ist, nicht mit dem stoischen Blick nach draußen und dem Titel in den Rücken halten rausgegangen ist, sondern sich zur Crowd umgedreht hat. Mhm. Und er für mich das erste Mal wieder so den Anschein erweckt hat von, merkt ihr es? So, ich bin nicht dieses Feindbild. So, ihr müsstet eigentlich so denken, wie ich denke. So.
The mood is shifting.
The mood is shifting. So. Und ich sage euch jetzt zwar immer noch, dass ihr dumm seid und ignorant. So. Ja. Und all das, was ihr mir angetan habt, sei jetzt mal kurz beiseite gestellt. Aber merkt ihr eigentlich, wie delulu ihr seid? So. Mhm. Und wie, mit was für zweierlei Maß ihr messt? So. Ich erzähle euch doch einfach nur Wahrheiten.
Ja.
So. Das könntet ihr auch im Internet schreiben über CM Punk. Macht ihr auch teilweise. Und trotzdem jubelt ihr dem hier zu und singt irgendwie seine Theme-Songs so. Und das fand ich auch geil, diese Beispiele, die er genannt hatte, die Seth Rollins auch, glaube ich, genannt hatte. Seth Rollins hat das nochmal gemacht, genau.
Absolut.
Als er gesagt hat, für wen denn so nacheinander alles gechantet wird und wie das nicht zusammenpasst. Ja. Seth Rollins greift dieses gleiche Thema auf eine andere Art halt auf als John Cena. Und ich finde das super interessant. Und ich mag daran tatsächlich, wie Vollgas das geht. Weil genau dieses laute und alles gleichzeitig und diese Menge von Inhalt, die man einfach sofort da reindrücken kann, weil diese Historie so riesig ist, das ist genau das, was jetzt halt daran fresh und besonders ist, weil du musst Leuten nicht langsam aufbauen, dass John Cena und CM Punk eine krasse Fehde sind, die viel Historie hat, sondern du kannst ihnen alles davon ins Gesicht werfen und sofort von da anfangen, wo es richtig knallt. Und ich liebe das tatsächlich. Ich finde das beispiellos interessant. Und ich fand schon die CM Punk Eröffnungspromo fantastisch. Eine seiner besten bei WWE, finde ich. Mit der er rausgekommen ist und John Cena angegangen ist. Hm. Nur um dann zu sehen, wie John Cena in bester Battle-Rap-Manier quasi einfach sagt so, okay, und weißt du, so wie Eminem in 8 Mile ungefähr. Alles, was du gesagt hast und auch deine Methoden und deine Stilistiken, ich nehme die jetzt alle und ich zeig dir halt einfach, dass ich selbst in deinem Spiel besser bin als du, du Anfänger.
Ja.
Liebt es. Liebe das komplett. Liebe das.
Du scheiß Cena Mark, ey.
Ich finde es fantastisch. Ich finde es unglaublich unterhaltsam. Und ich liebe daran, dass ich nicht weiß, wie ich zu Cena jetzt stehen soll. Soll ich den heelisch finden dafür, dass er mein Guy CM Punk so angeht? Oder soll ich ihn dafür halt einfach abfeiern, dass er Wahrheiten ausspricht und dass er halt einfach mit Dingen bricht, die auch mir albern erscheinen? So. Es ist irre. So. Lieb ich doll.
Puh, ja. Ja, schönes Statement.
Ein tiefer Schluck Spezi erstmal.
Schöne Zusammenfassung, schöne Einordnung, ja. Während du geredet hast und bevor du es gesagt hast, musste ich auch direkt an Rollins denken und seine Raw-Promo, wo er halt wirklich dem Publikum auch gesagt hat, so, ey Leute, was macht ihr eigentlich? Ihr seid voll unglaubwürdig. Ihr singt meinen Song, ihr chantet für CM Punk. Ihr bellt diesen Dog hier an, Braun Breaker, so. Ja, also, ne, ihr seid für OTC, aber, also, ja, wirklich, diese Irrationalität im Gesamtmix, so, was das Publikum alles gut findet und was nicht gut findet, so, ne. Genau, wie du sagst, ist ein bisschen eine andere Richtung, aber es geht alles irgendwo aufs selbe ein, so, nämlich, dass das Publikum irgendwie beleuchtet wird.
Ja.
Von den Performern.
Spiegel vorgehalten,
aber noch ein bisschen mehr. Auch dann Urteil gesetzt.
Auf jeden Fall.
Also das Publikum sieht sich nicht nur selbst, sondern es kriegt auch direkt eine Schelle mit für das, was sie da machen oder auch nicht machen. So. Lass mich dich fragen. Was soll das denn? Was will WWE denn damit? Also jetzt nicht, was will John Cena und Seth Rollins da? Was wollen die damit? Ja. Was will WWE damit?
Emotionen.
Weil die sich dann vor den Kopf gestoßen, entlarvt fühlen und dann irgendwie reagieren und irgendwie wild sind?
Ja. Ja.
Boah, das war ein gefährliches Spiel, weil das sind Emotionen, die sind gefährlich.
Das ist definitiv ein gefährliches Spiel und deswegen ist es ja so witzig. Deswegen ist es ja so witzig, das auch an beiden Enden zu spielen. Also guck mal, in the long run, ne? Ich habe das letztens schon irgendwann gesagt. Für mich in the long run, ich sehe John Cena und Seth Rollins die gleiche Geschichte erzählen auf verschiedene Arten und letztendlich in einer Fehde aufeinander klatschen. So, und für mich wird jetzt immer deutlicher, dass John Cena sich im Eiltempo auf den Weg in Richtung Face-Turn ohne Turn gemacht hat. Mhm. Nicht John Cena wird Face-Turn, das Publikum wird Turn zu John Cena. So, und das ist auch die einzig richtige Art, das zu machen.
Stimmt, guter Punkt.
Und Seth Rollins, er wird bei seiner Geschichte bleiben, so. Und die Leute werden demütig sagen, ja, wir haben dich scheiße behandelt. Und all die anderen auch.
Oh, was musst du für ein Meister sein, um das zu erreichen? Ja,
aber das ist die Idee. Das ist, glaube ich, die Geschichte.
Ja.
Und das ist das Gefährliche an diesem Spielchen. Im Endeffekt, also wirklich jetzt, ne? Kein Scheiß. Die Fehde hier ist ein bisschen, WWE gegen, in Anführungsstrichen, toxische Wrestling-Fans. Und den Versuch halt einfach, also, ne, wenn man es jetzt wirklich überbordend groß machen will, aber es ist halt tatsächlich so, dieser Kampf von lauten Stimmen im Internet, die in einer Fankultur halt einfach Dinge schlecht reden. So toxisches Internet. Mhm. Das scheint mir wirklich ein auserkorenes Feindbild zu sein, so ein bisschen, mit dem man was machen will. Aber im Gesamtkontext hat man das ja selber befeuert, indem man hochemotional es geschafft hat, Leute wieder so richtig für Wrestler zu begeistern und in Beziehungen investieren zu lassen, sogar über die Moral hinaus. Die feiern ja teilweise tatsächlich einfach Leute aus Prinzip ab, die moralisch falsche Dinge tun.
Karrion Kross.
So, genau. So, ne? Weil sie einfach interessant finden, weil sie Lust an der Sensation haben. So. Ja. Und das ist extrem zeitgemäß, das kritisch aufzugreifen. Gleichzeitig natürlich exploiten sie das ja auch. WWE macht genau damit ja Geld, so, und T-Shirts und Shit, so. Aber dann trotzdem, dass John Cena dann kommt und als verhasster Typ, so ein bisschen wie Planet Champ Daniel Bryan damals, das Richtige als Heel transportieren muss, damit die Leute irgendwann checken, dass sie Arschlöcher sind. Das ist schon irgendwie hochgradig interessant und spannend. Und wer, wenn nicht er, sollte das dann am Ende machen? Und genau deswegen finde ich es geil, dass man mit Seth Rollins, so einen selbst ausgerufenen, aber eben durchaus beschmutzten Publikumsliebling und Visionär hergenommen hat, der für das Richtige einstand, der jetzt komplett knallhart in die Heelschiene geht und den Leuten halt einfach sagt, ihr seid dumm, ihr seid bigott,
glaubt an mich, so ungefähr. Mhm. So, ich bin hier der Heilsbringer. John Cena sagt all das ja nicht. Er sagt einfach nur, ich bin der letzte gerade Typ hier und ich sage euch jetzt die Wahrheit. So, das Last Real Champ ja. bekommt ein ganz anderes Licht jetzt, wo es John Cena real talkt. So, ja. Und ich nehme diesen Titel weg, so von einer vergangenen Zeit. So, und dann seht halt, mit was ihr dann weitermacht. Ich finde diesen Clash zwischen diesen beiden, der im Moment in Distanz stattfindet, aber irgendwann halt als Clash stattfinden wird, hochspannend.
Ja.
Und finde extrem witzig, dass CM Punk als erklärter Feind von Seth Rollins jetzt so eine Zwischenstation ist.
Vor allem CM Punk jetzt auch wirklich Feind, Erzfeind von Rollins und jetzt auch gerade aktueller Feind von Cena.
Ja. Ja.
Super interessant. Und ich behaupte, dass es zwei Menschen gibt, die diese Rolle gerade tragen können, die CM Punk gerade trägt. So, das sind CM Punk und das wäre Kevin Owens.
Ja, sehr gut. Ich war wirklich an dem Punkt, wo ich mir dachte, wer zur Hölle soll denn die andere Person Kevin sein, du dämlicher. Ah, okay, ist Kevin Owens, ja, alles klar.
Er könnte das noch tragen. Wirklich, das sind die einzigen, die das als Faces tragen könnten. Ja. So, die auch. Und ich sage das jetzt, oder habe das gesagt, nicht wissend, wie CM Punk aus der Nummer rauskommen will. Ja. Weil er wurde wirklich nach allen Regeln der Kunst und darüber hinaus dezimiert, zerstört, vernichtet, so. Diese Line, die du gerade eben gesagt hast, das ist, ey Mann, du bist nicht Voice of the Voiceless, du bist hier irgendein fucking Millionär, der irgendwie gerade noch hier versucht, noch auf seine letzten Tage was rauszuholen. Das ist halt so, Mann, so. Was willst du machen, so? Also. Und das ist ja auch dieses, das macht ja auch CM Punk interessant. CM Punk bewegt sich ja immer in einem Kosmos und in dem ist er am besten, wenn man nicht so richtig weiß, was mit ihm los ist, so irgendwie. Der hat immer noch diese Facetten, diese Sachen, die in der Dunkelheit liegen und so. Aber da wurde etwas aus der Dunkelheit geholt und beleuchtet von einem Heel auf übelste Art und Weise. Auch bildlich, wie CM Punk da einfach zerstört in einem Tisch liegt.
Ja.
Während Cena über ihm sitzt, so. Das ist so krass. Und ich kann dir nicht sagen, was CM Punk jetzt bei SmackDown sagen wird. Was sie geschafft haben, ist, sie haben sofort ein Must-See-Television generiert, in dem man einschalten muss für SmackDown. Du musst als Zuschauerin wissen, was da jetzt passiert und wie CM Punk darauf reagiert.
Ja.
Weil das, was CM Punk da leisten muss, muss eigentlich vielleicht die größte oder zweitgrößte Performance einer Karriere werden, um da irgendwie wieder rauszukommen und dieses Match mit Cena am Samstag interessant zu machen oder sonst was irgendwie.
Ja.
Da muss so viel kommen. Ich erwarte da alles, was CM Punk kann und darüber hinaus. So.
Ja. Es ist crazy, wie dieser John Cena Run eine Verkettung von Sensationen und nicht für möglich gehaltenen Dingen ist. Das ist schon verrückt.
Ich hätte nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht. Dass das in diese Richtung geht, wo er jetzt wirklich auf so vielen Ebenen, Fourth Wall irgendwie durchbrochen und so, dass er dahin geht. Ich will noch eine Sache gerade kurz sagen, bevor ich es vergesse. Ich habe im Internet und auch bei anderen Podcasts und so, irgend so ein Tobi Enke und so hat das gesagt, habe ich so Kritik gehört, so dass diese vermeintliche Pipebomb von Cena irgendwie sehr affektiert und forciert wirkte und so. Ne? Ich glaube, alle Leute, die das denken, den will ich einfach mal mitgeben. John Cena hat ja diese Pipebomb-Geschichte an sich einfach sich genommen und gedacht so, okay, ich nehme das jetzt als Exempel und mache mich darüber halt irgendwie auch fucking lustig in meiner Persona, die ich gerade bin. Mhm. So, und will das ja ganz bewusst auch irgendwo affektiert darstellen. So, deswegen grüße ich jetzt einfach Leute in anderen Promotions, wie CM Punk das damals mit Colt Cabana gemacht hat, der bei Ring of Honor war. So, und er macht das jetzt halt mit Leuten bei AW und so, die by the way alle drei seine Freunde sind, tatsächlich befreundet. So, er ist mit Claudio Castagnoli in so einem Kaffeeclub. Kein Scheiß. Ja. Und genau, also diese Sache muss affektiert wirken und soll halt irgendwie zynisch oder höhnisch zumindest betrachtet werden oder behandelt werden von Cena gegenüber CM Punk. So. Das ist meine Wahrnehmung dieser Situation, dass er dieses Pipebomb-artige macht, so, sich da so hinsetzt und so. Irgendwie, ja.
Affektiert hätte ich gefunden, wenn John Cena da als harter Hund rausgekommen wäre und irgendwie, keine Ahnung, Fuck und Bitch gesagt hätte mit einer ernsten Miene, damit es heftiger ist, so wie das längst gang und gäbe ist. So, also
genau. Ja.
Für mich das eigentlich Spannende an dieser Pipebomb-esken Promo war, dass John Cena einen kompletten emotionalen Switch gemacht hat. Der war die letzten Wochen, war da entweder sauer, so, und ist durchgedreht, so, und hat gekeift, oder er war ein kalter Gefühlsklotz. Mhm. Aber dieser John Cena, der hat sich da hingesetzt und der hatte Spaß.
Ja, richtig Spaß.
Der hat ja einfach Faxen gemacht. Der hat einfach Scheiße gelabert. Der hat einfach geshit-talkt und aber einfach auch frei von der Leber. Und diese Lockerheit, mit der er das macht, die gehört unbedingt dazu, damit diese Promo wirkt. Ich finde das nicht affektiert. Ich finde das ein erzählerisches Mittel an der Stelle. Mhm. Mit welcher Leichtigkeit er CM Punk zerstören kann und dabei noch Spaß haben kann. Mhm. Gehört hier zur Botschaft. So.
Das unterstreicht doch seine Argumentation, ja.
Genau, guck doch, was das für ein leichtes Opfer ist. So. Ich muss nicht mal ernst machen. Der macht sich doch von selber lächerlich und ich bin der Erste, der drüber lacht.
Ja.
So, also, ich finde das stark.
Stimmt, voll. Stimmt, eigentlich das Gegenteil von affektiert. Viele andere Szenarien werden affektierter, da hast du vollkommen recht. Auch so, hier, die Ref, die da noch dann im Ring war irgendwann und so, auch die war ja von dem Impro-Game total nicht überfordert, aber halt überrascht so. Mhm. Musste sich manchmal zurückbewegen wieder so und sowas, weil Cena einfach wirklich freigedreht hat. Also der, ne, ist immer wieder zurückgekommen, dann stand er da nochmal so, hat nochmal so geguckt, macht so Dinge einfach so und das war alles improvisiert, das war nicht komplett durchgescriptet so.
Der hatte seine, genau, der hatte seine Takes, aber der hat auch die Dynamik spielen lassen, auf jeden Fall. Auch mit dem Publikum.
Ja.
Und ich glaube, wir haben aber, wie gesagt, ich denke schon, wir haben hier so einen schleichenden Faceturn im Sinne von halt, ne, John Cena holt das Publikum zurück. Er hat so ein paar Sachen halt gemacht. Wie gesagt, das mit der Abschlussgeste, dass er halt nicht einfach gegangen ist, als wäre es ihm egal, sondern halt wirklich sich nochmal umgedreht hat und gezeigt hat, so, ne, mir ist es hier wirklich nicht egal. Es geht nicht nur um meine Legacy, so, sondern das ist auch ein bisschen Teil meiner Legacy. Was hinterlasse ich euch? Und wenigstens ein Bild auf die Realität würde ich euch schon gerne geben, so. Mhm. Über euch habe ich euch schon eine Menge gesagt und jetzt muss ich euch leider auch ein bisschen was über eure sogenannten Helden sagen. So. Und dann gucke ich mal, wie ihr reagiert, jetzt, wo ihr das verstanden habt, dass, wenn ihr schon mit mir brechen konntet und ich bin einer eurer Helden, so, wenn ich euch einfach mal die Wahrheit sage, mal gucken, wie ihr euch verhaltet, wenn ich euch die Wahrheit über andere sage, ob ihr mich dann immer noch so kacke findet.
Ja.
So.
Ja.
Das und John Cena hat aber auch eine Sache gemacht, die fand ich bemerkenswert, weil es eigentlich ein klassischer Face-Move ist. Der hat einen Kameramann mit Vorname angesprochen.
Ja,
der stimmt. Der hat gezeigt, dass ihm das echt nicht egal ist. Der kennt ihn. Er meinte, Stu, hier, filme auf mich.
Ja.
So.
Ja.
Das machen Heels normalerweise nur dann, wenn sie den Kameramann in die Eier treten wollen.
Ja. Stimmt. Was vom Motiv her, glaube ich, dem diente, dass er nochmal einfach diese Wände durchbrechen will, die man eigentlich nicht durchbricht im Wrestling Entertainment, so, ne? Dieses, den Kameramann überhaupt einbinden ins Produkt, so.
Ja.
Aber zeigt natürlich auch irgendwo, und das meinst du wahrscheinlich mit Face, eine gewisse Nähe zum Personal, so, ne?
Genau.
Hinter den Kulissen, so.
Er hätte einfach auch nur sagen können, hier, Kamera auf mich bitte einmal.
Genau.
Das hätte diese Wand durchbrochen, aber er sagt so, ey, Arbeitskollege Stu, so, film mal bitte auf mich.
Ja.
So.
Was wild ist eigentlich jetzt bei Raw zum Beispiel, da saß ja einfach Adam Pearce in seinem Büro und dann kam Rhea Ripley irgendwann so reingetreten, hat die Tür aufgetreten, kam da rein und sagt, Pearce, gib mir ein Match. So. Und da sitzt ja so ein Kameramann einfach von unten neben Pierce und filmt so auf ihn. Das heißt, in diesem, was ist das für ein Arbeitsplatz? So, weißt du, überleg mal, du sitzt irgendwo einfach alleine in einem Raum und da sitzt so ein Kameramann und filmt einfach so auf dein Gesicht von schräg unten.
Extrem seltsames Arbeitsumfeld, sagt ihr, wie es ist.
Dass Wrestling sowas erlaubt, ne? Und dann irgendwie drei Segmente später oder eine Show später war ja dann. Ja, genau, das Cena-Ding war bei SmackDown. Bei Raw auf einmal dann wird auf einmal ein Kameramann angesprochen. So, das ist so wild, dass man sowas machen kann. So dumm ist Wrestling auch irgendwie.
Ja, ja, voll.
Wrestling ist so dämlich in der Produktion. Ja.
Das ist schon, es ist schon manchmal sehr, sehr albern. Aber ja.
Ja, genau. Also wahnsinnig spannende Geschichte hier. Vielleicht machen wir auch nochmal irgendwann einen Special-Podcast, einfach nur über diesen John Cena-Run. So, das sehe ich.
Ja, voll. Also retrospektiv, wenn dieser Run zu Ende ist, wird man, glaube ich, einige Dinge, die man zwischenzeitlich dazu gesagt und gefühlt hat, nochmal in einem anderen Kontext sehen müssen.
Ja.
Und ich bin richtig gespannt, was da noch so kommt, weil, also wie gesagt, ne, wir haben zwei jetzt so im Laufe von einem halben Jahr diese Abschiedstournee von John Cena einfach zwei sensationelle Mood-Swings letztendlich gehabt.
Ja.
Oder Mood-Shifts. Das ist schon großes Kino, was der Mann hier auffährt.
Ich denke halt noch gerade so weiter über diesen Sinn nach dieser ganzen Publikumsinteraktion, ob es jetzt von Rollins kommt oder von Cena und sowas. Wenn du so
offen und ehrlich mit dem Publikum redest, mit deinem Publikum, so, ne, wie Rollins und Cena das jetzt gemacht haben. So viel Kritik ansetzt auch und so. Das ist ja auf einer wirklich Tough Love-Ebene auch ein Bindungsmotiv. Du bindest ja, wenn du die Leute richtig tief anfasst, so, ne?
Voll.
Also, keine Ahnung, ne? Also mit, keine Ahnung, Freundschaften, nimm mal einfach Freundschaften oder so. Wenn du irgendwie eine Freundschaft hast und du traust dich nicht, solche Dinge anzusprechen, dann ist die Freundschaft eigentlich nicht so tief wie die Freundschaft zu Leuten, wo du diese Dinge ansprichst.
100%.
Wenn dich halt wirklich was stört bei der Person oder wenn du bewusste Kritik hast, weil du vielleicht Sorge um deinen Freund hast oder deine Freundin oder keine Ahnung, was auch immer der Grund ist, so, ne? Aber du brauchst diese Ebene von Kommunikation und von auch wehtuender, schmerzender, harter Kommunikation, glaube ich, um eine tiefe Bindung zu jemandem oder halt auch zu eben in dem Fall mehreren Leuten, das Crowd halt irgendwie zu haben, so. Und im Endeffekt ist das dann irgendwo auch wertschätzend.
Ja.
Und
tatsächlich.
Ja, ja. Das ist so mein Gedanke gerade so in Richtung, warum tut man das und was kann das Nachhaltiges bewirken?
Voll. Mhm. Als die Person, die das macht, ist es, finde ich, tatsächlich einfach eine Geste von Wertschätzung und Kümmern halt, ne?
Ja.
Wenn es dir egal ist, könntest du es sein lassen. So.
Ja.
Du äußerst Kritik ja nicht einfach nur, um irgendwas scheiße zu finden, vor allem nicht in dieser entlarvenden Art. So.
Ja.
Das ist ja kein Zerstören, sondern es ist ein Rekontextualisieren, ein Infragestellen. So. Und das ist ein, ja, merkt ihr es eigentlich, ne? Wohl wissend, dass die andere Seite vielleicht erst einmal vor den Kopf gestoßen sein könnte davon, ja, aber in dem Vertrauen halt, dass die Beziehung, die man zueinander hat, gefestigt genug ist, ja, dass man am Ende damit eben cooler rauskommt. Oder im Zweifelsfall eben, dass einem die Person, zu der man das sagt, wenn man das jetzt als Einzelperson sieht und so in unseren Alltag holt,
mhm,
einem wichtiger ist als Person und dass sie daraus was mitnimmt,
ja,
dass man im Zweifelsfall aufs Spiel setzt, dass dadurch die Beziehung, die man zu der Person hat, möglicherweise auch einfach beeinträchtigt wird, negativ.
Mhm.
So, das nimmt man im Zweifel im Kauf. Man weiß nicht, ob die andere Seite nachtragend sein wird, ob sie es so hinnehmen kann oder nicht, aber
ja,
man tut es in dieser Abwägung, ne? Ich denke und vertraue darauf, dass unsere Beziehung gut genug ist, um das standzuhalten und gleichzeitig ist es mir wichtig genug, es dir zu sagen. Du,
ja,
bist mir wichtig genug dafür, so. Und das ist schon, finde ich, gerade in dieser Phase in der WWE ist, mit dem, was wir auch so in den letzten Monaten immer wieder besprochen haben, an der Rolle, die das Publikum spielt, an dem Zugeständnis, das man halt macht, wie sehr man Dinge, die das Publikum will, halt dann auch durchzieht,
mhm,
so, ne, ihnen die Leute gibt, die sie wollen, nicht um jeden Preis, sondern halt immer mit einem guten Unterbau und wirklich etwas Nachhaltiges versucht dann dort zu machen.
Mhm.
So, ist das vielleicht ein großartiger Zeitpunkt, um das auf diese Art auf die Probe zu stellen und zu sagen so, guck mal, in dieser Zeit, wo sich super viel verändert hat von der Art, wie wir mit euch kommunizieren, wie wir mit euch arbeiten, wie wir euch wertschätzen, so, da halten wir das vielleicht auch mal aus, wenn wir euch einfach auch sagen, dass manche Dinge, die ihr macht, gar nicht so cool sind. So,
ja.
Die ihr an anderen Stellen in der Welt ja übrigens auch macht. So. Und wir sind jetzt nun wirklich ein sehr harmloser Empfänger dafür, weil wir machen im Zweifelsfall mit eurer Emotion einfach nur Kohle.
Ja.
So. Ne? Ja. Also, das ist ja, als Business-Kalkül ist es ja einfach immer noch, also knallhart durchkapitalisiert.
Ja.
Aber gleichzeitig ist die Wirkung und das, was es in dir auslösen kann, ja tatsächlich eine, die man mitnehmen kann und durchaus etwas Positives bewirken kann in der Art, wie man auf die Welt blickt.
So. Mhm.
Das finde ich schon interessant für etwas so hanebüchen Erscheinendes wie Wrestling.
Und wer jetzt denkt, Lukas und Niklas wieder mit ihren scheiß übertriebenen Analysen irgendwelcher komischen Heels, die da einfach das Publikum beleidigen. Ich glaube, es ist wirklich mehr als Heels, die da einfach das Publikum beleidigen. So, weil ich, Rollins und Cena sind Heels und die sagen diese Sachen zum Publikum. Aber das ist zu deep und das ist inhaltlich zu komplex und zu krass, um einfach nur eine Beleidigung oder sowas zu sagen, das Publikum angehen zu wollen. So, da muss mehr hinterstecken. Gerade bei diesen wirklichen krassen Main-Event-Performern wie Rollins und Cena, so, ne? Ja, das finde ich mega spannend, auch über diese Dinge nachzudenken, während ich diesen Meistern bei ihrer Arbeit zusehe, so.
Voll.
Das ist so spannend. Ich glaube, da ist wirklich, wirklich, wirklich mehr Hirnschmalz hinter, von dem auch du und ich jetzt noch gar nicht das Endgame wirklich sehen, so.
Voll.
Null. Weil da noch einiges passieren wird, so.
Ja.
Ja, aber genau, ich finde diese Gedanken wahnsinnig spannend und ich mag einfach Storylines und Fäden und Promo-Segmente, die diese Gedankengänge in mir und vor allem auch in dir, dass ich es wieder höre, von dir auslösen. So, das sind die großen Sachen so und das schafft auch diese Card einfach ein richtig geiles oder diese Phase, wofür die Card irgendwie symbolisch ja steht, einfach ein gutes Potpourri so aus kurzen, knackigen, einfach zu greifenden Stories, die gerade da sind, irgendwie Zayn und Cross oder so, Fatu und Sikoa, so, und dann halt aber eben auch diesen wilden, tiefen Dingen, so, wie eben die Cena-Punk-Sache und die Charakterentwicklung von Rollins und Publikumsinteraktion und sowas. Da ist gerade wieder, ich sehe gerade bei WWE wieder diesen geilen Mix aus einfach konsumierenden Shit und auch theoretisch einfach zu konsumierenden Shit, der aber so viel tiefer hat, dass man da auch richtig komplex Shit tief reingehen kann. So.
Voll.
Das mag ich halt.
Total.
Auch so die Bloodline-Story, das haben wir auch schon damals gesagt, die besten Zeiten der Bloodline, das kann man ja auch als, keine Ahnung, 14-Jähriger oder so auf einer recht profanen, oberflächlichen Ebene sehen und geil finden, so, weil da Dinge sind, die einen befriedigen im Konsum so, aber du kannst halt auch so tief reingehen, wie wir das halt damals gemacht haben, in irgendwelchen Analysen und sonst was.
Ja.
So. Ist ein guter Mix gerade, macht Spaß.
Total. Gehe ich komplett mit.
Und deswegen ist das Event auch geil, weil da auch eben das. Gut, Rollins hat jetzt hier überhaupt nichts zu tun, so.
So klar. Taucht
gar nicht auf. Aber der Fokus liegt halt gerade, und das hat man ganz oft bei WWE, wenn zwei große Stories da sind, auf der einen. So, damit die eine Story glänzt und den Fokus auch bekommt und die andere da nicht stört. So, auch so, ne? Cena wechselt sich gerade ab mit Rollins, so.
Ja. Das eine, also man kann kritisieren, das Event heißt halt Night of Champions, ne? Dass Seth Rollins da nichts zu suchen hat, das ist richtig.
Ja, ist generell ziemlicher Quatsch, es gibt zwei Titelmatches, was soll der Fick?
Sind die dumm?
Fällt
und,
mir jetzt auf,
und vor allem fehlt halt Günni. So. Mhm. Der trifft sich ja dann erst bei irgendwann bei Saturday Night's Main Event mit Goldenheimer.
Richtig dumm, das Night of Champions zu nennen.
Jo.
Zwei Titel-Matches von sechs?
Kannst aber gut, zwei qualifizieren sich halt für ein Championship-Match. Egal, ne?
Sind keine Champions, aber.
Sind keine Champions.
Wild.
Wobei sie werden Champions dieses Turniers, aber gut, egal. Ne?
Ja.
Lassen wir das mal außen vor.
Ja, okay.
Ja, ey, Dings. Dieser Claim, John Cena sei der GOAT. Lass mal da nochmal im halben Jahr drüber reden, aber ich glaube, im halben Jahr ist das keine ernsthafte Diskussion mehr.
Kann sein, ja.
Sondern völlig klar.
Das kann wirklich, wirklich.
Völlig klar.
Ja.
So. Ja. Zumindest was das Geschichtenerzählen im Medium Wrestling angeht, glaube ich, wird da gerade nochmal eine Duftmarke gesetzt. Also, sorry, wer soll das denn sonst sein? So, all diese großen Namen, die man sonst immer hernimmt dafür, ne? Die waren oberflächlicher Witz gegen das, was Cena gerade hier auffährt, nochmal zum Ende seiner Karriere. Und ey, auch Cena war über weite Strecken seiner Karriere ein ziemlich oberflächlicher, einfacher Typ, so. Aber mit unglaublichen Fähigkeiten zu emotionalisieren. Und ich finde das schon sehr, sehr, sehr spannend, wie anders dieses Finale dann doch nochmal ist und was für Facetten uns das nochmal mitgibt und wie sehr uns das nochmal zeigt, was eigentlich möglich ist und möglich sein kann für die Zukunft, so, weil ich habe schon das Gefühl, dass diese Geschichte von ich zerstöre Wrestling und hinterlasse ein anderes, dass das Substanz hat und die Duftmarke hier ist, schaut mal, was in diesem Medium noch alles möglich ist an Erzählungen und an wie wir halt mit uns und dem Publikum und unserer Historie und dem, was wir hier tun, umgehen können. Und dann lassen wir mal all das, für das all die Jahre vorher standen, danach hinter uns. Und danach macht ihr mit dem weiter, was ich hinterlassen habe. Das finde ich schon im Moment eine sehr, sehr spannende Betrachtung, gerade bei dem, was Sina so zeigt.
Ja. Ja, lass mal fetten. Ich freue mich jetzt schon auf einen fetten Special-Podcast nach der Farewell-Tour.
Ja, Mann.
Alter. Lass mal nicht jetzt den letzten Talk hier, du hast zu viele gute Sachen gesagt, mit Bill Goldhügel überschatten. Nee. Habe ich keinen Bock drauf.
Auch nicht. Es steht ja auch nicht auf der Karte. Also an dem Zeitpunkt, wo wir uns gesagt haben, wir machen jetzt hier so eine klassische Preview.
Ja, sehr gut.
Da brechen wir dann halt bei allen anderen Sachen ab. Da gibt's ja dann auch noch demnächst ein bisschen Kontext.
Wobei wir Gunther ja schon auch noch irgendwie zu Wort kommen lassen könnten.
Das wäre fair, oder? Wenigstens ihn.
Ja.
Ja.
Okay.
Dann befragen wir ihn doch einfach zu seiner Haltung zu dem ganzen Thema.
Genau. Gunther, wie stehst du zu dem Match gegen Goldhügel?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.
Scheiße. Ja, mach nochmal an den Kasten.
Ja, okay, läuft noch.
Wir müssen keinen Soundcheck machen jetzt, oder? Nee, nur Outro-Schild. Hinterm Outro hängt der Scheiß jetzt.
Okay. Dings, wir haben eine Sache vergessen. In all dem Dings. Wie geht denn jetzt John Cena gegen CM Punk aus?
Du hast vier Stunden drüber geredet und keinen Tipp gemacht.
Du musst tippen.
Aber nee, nicht wirklich.
Doch.
Oh nein. Ja. Ich bleibe dabei, dass Cody Rhodes am Ende der Typ ist, der Wrestling rettet und John Cena besiegt. Es ist nicht CM Punk zu diesem Zeitpunkt. John Cena geht aus Riyadh mit dem Titel raus. Wieder dirty gewonnen.
Ich stimme dir in der Konsequenz zu. Nee, Moment. Ich stimme dir im Ergebnis zu.
Hm.
Aber nicht mit all dem anderen, was du gesagt hast.
Mhm.
Aber John Cena gewinnt hier, ja.
Alles klar.
Wie krass das wäre, wenn in diesem Titelrun von John Cena zwischendurch einfach der World Champ CM Punk nochmal produziert würde.
Totaler Wahnsinn.
Das wäre völlig wild.
Ja, kannst du nicht machen.
Kannst du schon machen und es wäre richtig krass, aber es passiert nicht.
Nee.
Gut.
Und wenn dann nur in Chicago.
Muss jetzt Gunther nochmal was dazu sagen?
Keine
oder
Ahnung, Mann.
Einmal?
Ich weiß nicht, ich will Gunther jetzt auch nicht überstrapazieren.
Nee, ne?
Vielleicht das haut er uns dann
nicht. Ja, nee, das wäre nicht okay.
Ja, na, fuck it.